Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dreimal Halbwissen. Wir haben heute tatsächlich mal wieder es geschafft, uns zusammenzufinden und eine neue Folge aufzunehmen.
Und Totgesagte leben länger.
Regelmäßig kann auch einmal im Jahr heißen.
Ja, genau. wir nehmen da alternativlos als Vorbild in die Regelmäßigkeit, wenn wir die hinkriegen, das passt schon. Und zwar nicht nur irgendeine Folge, sondern neben Thomas und Florian haben wir heute noch mal wieder unseren Lieblings-Special-Guest hier sitzen. Laurent, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und zwar haben wir uns dann heute nochmal so als Thema, weil es perfekt passt und wunderschön quasi da liegt jetzt so zum Anfang der Sommerpause, haben wir uns die vier Keynotes wieder mal vorgenommen von Facebook, Apple, Google und die MS Bild und wollen die mal durchsprechen und wollen mal gucken, wer was zu sagen hatte, wer uns überrascht hat, wer uns gelangweilt hat und wie die Stimmung da drüben im Silicon Valley so ist.
Kann man die vier dann eigentlich auch FEMG nennen? Also gibt ja FANG diesen Ausdruck, wenn das in Netflix, glaube ich, ersetzt, dann Microsoft ja. Und das jetzt FEMG.
Und FANG gibt es ja auch mit 2A und mit einem
A. Ja, genau. Also Amazon haben wir ja raus, nehmen wir ja in der Regel raus, weil...
App Amagusoft?
Book? Das klingt nach einem total einfach zu merkenden...
App Amagusoft Book. Das könnte ein... Folgentitel sein,
ja. Ja, das, also ist so viel Unterschied sind ja vielleicht zwischen diesen ganzen Keynotes auch gar nicht gewesen, oder vielleicht finden wir sogar einen relativ großen gemeinsamen
Privacy.
Was?
Mehr sage ich nicht.
Genau, und erstmal herzlich willkommen, Laurent, vielen Dank, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst. Und wir haben uns überlegt, wir fangen oder wir machen das chronologisch und fangen mit der F8 an, also Facebook.
Genau, die war Ende April.
Ende April. Mark Zuckerberg stellt sich vor das große Publikum und sagt, wir sind jetzt the Privacy Company.
Nee, das hat er nicht direkt gesagt, er hat einfach nur gesagt, Privacy is the future. Also er hat ja auch tatsächlich, das muss man ihm mal lassen, ne? Er hat ja auch gesagt und versucht über sich selber Witze zu machen und hat ja gesagt so, ja, das glaubt uns ja keiner, weil da waren wir ja nicht immer so gut.
Hat er recht.
Aber jetzt wollen wir das.
Ich fand das ein bisschen creepy, ehrlich gesagt, also wie fast alles, was Mark Zuckerberg macht. Aber dass er, also er konnte ja nicht eine Sekunde warten, bevor er sich halb schlapp gelacht hat darüber. Ich frage mich, ob er da nicht selber ein bisschen Probleme hat, das ernst zu nehmen, was er da irgendwie sagt.
Das glaube ich gar nicht so. Also für mich ist das eher wieder mal, also der hat halt echt Pech, dass er einfach kein guter Public Speaker ist.
Der arme Kerl hat Pech.
Ne? Nee, also in dieser Wahrnehmung, so meine ich das. Sonst hat er ja, ist er ja nicht ein armer Kerl oder so. Also ich glaube schon, dass der so ein Stage-Fright-Level hat, das so zwischen 9,5 und 10 liegt wahrscheinlich und dann da auch irgendwie mit Hilfe nur auf die Bühne kommt.
Ja, und der hat auf jeden Fall ordentliche
Beta-Blocker oder
Highlights
irgendwie sowas
auf der Stirn.
Und das ist schon, das ist dann schon schwierig und ich glaube, dann kommt das schnell, ganz schnell so rüber.
Du hattest das Zitat vorhin irgendwo auf dem Zettel. Genau.
Ja, er startet einfach, indem er sagt, we want to build a privacy-focused social platform.
Ja, genau.
Paradoxalerweise, er ist der, der am schlechtesten auf der Bühne ist, aber ist der, der in einem Stück am längsten redet von aller Konferenzen. Also es ist eine Firma, die unheimlich auf ihn fixiert ist.
Aber ich meine, als ich mir das angeguckt habe und irgendwie jetzt auch im Vergleich noch mit den anderen Konferenzen, da kommen wir auch noch dazu, zum einen haben sie ja auch immer gesagt, wir wollen diese Company changen und das dauert halt lange. Aber irgendwie wirkte es für mich so, als hätten sie die Hälfte von dem, was sie erzählen wollen, erstmal alles gesackt, weil Facebook ja auch diese krassen Probleme hatte mit diesen ganzen Datenlinks und mit dieser öffentlichen Kritik und mit den Kongresssachen.
Druck, genau.
Dass sie extrem Druck haben, die Hälfte der Sachen erstmal gecancelt haben, gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt mal eine große PR-Veranstaltung, um gegenüber der Öffentlichkeit und dem Kongress zu sagen, wir sind eine Privacy Company und wir brauchen jetzt aber erstmal 15 Jahre, das umzubauen für alles, was da noch kommen kann.
Es war wirklich eine Werbeveranstaltung. Und das war von den vier die einzige Werbeveranstaltung. Wiederum, was sie gemacht haben, ist bei jedem Kapitel haben sie über Gruppen statt Marktplatz, sie haben viel über Stories, also etwas, was nicht lang bleibt. Sie haben glaubwürdig diese Linie vertreten in alle Produkte von Facebook. da waren sie extrem kohärent. Welche, jeder Speaker nach Mark, Linie? Die Linie des Privacy.
So. Okay.
Und das Vokabular war immer das gleiche. Das war auch sehr interessant. Also jeder, der geschult wurde auf der Bühne für Vorstellung, Messenger, WhatsApp, Instagram, Oculus, wurde immer drauf getrimmt zu sagen, oh, we are a privacy company.
Aber hast du denen das abgenommen? Also ich fand, das wirkte irgendwie nicht ehrlich.
Also für mich gab es eine leichte Verwirrung. Ich war 2 Wochen davor in Menlo Park bei Facebook. Und ich habe physisch die Leute getroffen. Und ich habe das dort abgenommen. Daher, als ich es gesehen habe, blieb diesen eher guten Eindruck, dass sie es ernst nehmen, noch bei mir im Kopf. So, das heißt, die Veranstaltung selbst hätte ich sie ohne dieser Hintergrund vielleicht ein Riesenfragezeichen gehabt. Wenn man Leute trifft und darüber redet, sie haben mich am Endeffekt überzeugt, dass sie es machen werden.
Okay. Und ich glaube auch, das ist natürlich auch so eine Frage des Betrachters, ne? Ich meine, du möchtest das denen ja auch, glaube ich, nicht so glauben. Also ich glaube es ihnen einfach mal, ich sage auch mal, ich glaube ihnen das einfach aus Praktikabilität, weil sie nicht anders können. Sie müssen das jetzt so machen. Die haben keine andere Wahl. Und ich glaube, der Realist in mir sagt aber auch, das ist jetzt nicht alles so. Und die haben jetzt auch nicht 800 Sachen vorgestellt, die jetzt alle so sind und gesagt, oh, jetzt alles ganz anders und wow, hier und alles, weil das einfach auch gar nicht geht. Das ist ja auch ein Riesenclusterfuck, sag ich mal so, an Code, was sie da haben und an Produkt und Plattform und sowas alles. Aber ich weiß das ja, also ich war ja nicht in Menlo Park, aber ich arbeite ja mit der Plattform tatsächlich auch so am Rande. Und alles, was die umgesetzt haben, seit über einem Jahr sind alles Privacy-Features. Das hat alles immer Privacy nur verstärkt. Das macht Datensammlung immer schwieriger und es gibt immer mehr Kontrolle in die Hände der User und das ist eigentlich auch super.
Auf jeden Fall. Ich glaube ihnen, dass sie das tun werden, aber ich nehme ihnen die intrinsische Motivation nicht ab. Ich nehme nicht ab, dass das der Kern dieser Firma ist, dass das deren interner Antrieb ist, wir wollen Privacy.
So, ich glaube, sie waren sehr schockiert von das, was eigentlich in der amerikanischen Politik passiert ist. Das ist, wo ich sie auch glaube. Die Demokraten, kalifornischen Entscheider sind entsetzt von Trump, von alles, was solche Plattformen wie Facebook auch erlaubt haben, wie es missverwendet wurde. Und ganz tief wollen sie das, weil sie vor sich eigentlich nochmal eine Wahl haben. Das ist in 2020. Und da entscheidet sich eigentlich im nächsten Jahr, ob man das denn abnimmt, dass sie in eine wichtige Wahl wie Präsidentschaftswahl USA in der Lage waren, diese Distortion links und rechts zu managen.
Aber Moment, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das, was sie ja immer sagen, ist Privacy und ne, das, was du postest und was du irgendwie veröffentlichst, ist deins und intern. Aber das bedeutet nicht, dass sie, also dass sie jetzt bestimmte Werbung unterbieten. Und also natürlich haben sie das irgendwie auch am Rande erwähnt, aber da sind sie extrem wenig drauf eingegangen, von wegen, was Fake News oder was Beeinflussung angeht.
Weil damit haben sie sofort angefangen. Das Belegen der Privacy ist Facebook-Gruppen. Dass Facebook nicht mehr ein offener Town Hall, wie sie das nennen, Town Marketplace, sondern ein geschlossenes Wohnzimmer. Und das wird dargestellt über die Facebook-Gruppe. Mhm. Das war die ersten 5 Minuten. Und in diesen Facebook-Gruppen, natürlich kann keine Externe reinkommen und irgendwelchen politischen Unsinn erklären. Das heißt, damit steuern sie trotzdem die Propagation von Fake News, von Nachrichten, von Populismus. Und das ist der Grund, warum ich denn das glaube. Weil ja, sie das 12 Monate haben, um das zu beweisen.
Ich bin aber auf jeden Fall auf Matthias Seite, also ich glaube auch diese Kernaussage, Privacy is the future, aber ich frage mich warum, also was ist tatsächlich die Motivation und ich glaube tatsächlich auch, dass es einfach aufgrund von äußerem Druck ist. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ist das nicht einfach nur ein bisschen Haarspalterei irgendwie, solange am Ende irgendwie was Gutes dabei rauskommt und ich finde schon gut, dass sie sich hinstellen und sagen, wir gucken uns wirklich, wir lassen keinen Stein umgedreht und machen alles jetzt privacy-focused. Bei mir hinterlässt das zwar manchmal irgendwie so ein bisschen einen schlechten Beigeschmack, dass ich mir denke so, ja, warum haben sie das denn nicht vorher gemacht? Warum müssen sie jetzt tatsächlich privacy-focused Technology machen? Warum haben sie das nicht schon vorher gemacht? Ist das nicht eigentlich irgendwie so, sollte das nicht sowieso immer der Default-Zustand sein? Aber gut, sie gehen es jetzt an. Auf der anderen Seite sind ja dann paar Sachen vorgestellt worden, da denke ich jetzt sowas, Facebook-Dating, wo ich das Gefühl habe, da bauen sie sich sofort das nächste Problem auf, was Privacy angeht. Ja, das ist alles in Gruppen aufgeteilt und sie haben immer wieder betont, dass nur zum Beispiel bei diesem Secret Crush-Ding, dass tatsächlich das auch niemand rausfindet, dass du irgendwelche Secret Crushes hast. Außer der andere ist das auch, aber ich meine, die Vergangenheit hat halt einfach total oft gezeigt, dass solche Daten dann doch rauskommen, leaken auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube, dass da schon nochmal ein Unterschied ist, sich hinzustellen und zu sagen, wir machen alles privat und in Gruppen und als Abgrenzung dazu zu sagen, naja, wir geben uns gar nicht mehr in diese Situation, dass sensitive Daten tatsächlich irgendwie geleakt werden können oder irgendwo hingehen.
Ich glaube aber, das ist schwierig für Sie insgesamt als Firma, was Ihr gesamtes Businessmodell angeht und was auch einfach so ein soziales Netzwerk an sich angeht. Das Ding ist natürlich, wenn du fragst, warum haben sie es nicht von Anfang an gemacht, weil ich einfach glaube, zu schnell gewachsen und das war einfach nicht relevant für sie an der Stelle. Und ich glaube einfach, dass von der anderen Seite ist es so, sie suchen jetzt natürlich Möglichkeiten, okay, wie können wir das jetzt verbessern, weil Leute sind da jetzt sensibler für in den letzten Jahren geworden und Leute wollen das jetzt und das hat zu Problemen geführt, was wir hier gemacht haben, deswegen müssen wir das jetzt verbessern. Aber im Endeffekt ist es ja auch so, die können jetzt ja auch natürlich aus ihrer Perspektive nicht sagen, so okay, ist alles blöd, morgen hören wir auf, so lange
nee, das verlangt doch keiner.
Aber die Motivation... Sie müssen natürlich innovieren doch irgendwie an bestimmten Stellen, also ich finde jetzt dieses Dating auch nicht so spannend und ich weiß jetzt auch nicht, ob das so ein mega Ding wird. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, was sie rauswerfen. Was ich viel spannender finde für ihre Zukunft ist der Marketplace tatsächlich. Was ein mega Ding ist, was eine unglaubliche Durchsetzung hat, auch in einigen Märkten schon und sowas alles und ja,
und deswegen ist Privacy umso wichtiger, weil halt, oh, das tut mir leid, weil Privacy natürlich irgendwie Payment und Business und all diese ganzen Sachen, wenn man das nicht miteinander kombinieren würde, dann wäre es falsch oder wäre es schlecht. Aber auch da kommt wieder die Motivation her, naja, wir brauchen Privacy, sonst können wir keine neuen Features bauen.
Das Interessante ist, also zum einen haben sie, glaube ich, kein einziges Mal in der Keynote gesagt, sie sind ein Social Network, sie sind inzwischen eine Social Plattform. Also sie benennen sich gerade um, sie gehen weg von diesem Network. Und da kommt dann dieser Marketplace auch ganz stark nochmal, dieses ganze Instagram-Influencer, ich kann Produkte verlinken und dann sofort den Checkout machen. Also man sieht schon, dass sie ihr Revenue-Modell umstellen, also ne, dass da irgendwie die Ansätze sind, um irgendwo, wo können wir anders Geld verdienen letztendlich und nicht zwangsweise nur, um unsere Nutzer in Anführungsstrichen zu verkaufen, beziehungsweise getargetet zu verkaufen, sondern halt auch einfach durch diesen Marketplace. Aber unterm Strich, ja, ist es Benefit of the Doubt natürlich, aber es ist ein Riesenspagat, den sie da haben. So, und es fühlt sich, und das schließt dann zu allen anderen Kinos an, weil alle, also das große Unisono-Fest oder das große, was Unisono gesagt worden ist, ist Privacy. Ob es bei Microsoft war, ob es bei Google war, ob es bei Apple war, ob es bei Facebook war. Sie haben alle.
Interessant, ich habe es bei Apple nicht einmal gehört. Also
ich glaube auch, also
es wurde Privacy-motivierte Feature wurden vorgestellt, aber naja, da habe ich schon ganz klar das Gefühl, alle anderen holen auf.
Sign in with Apple war ja auch mit diesen, war schon Privacy.
Ja, und da so kommen wir ja
genau,
noch zu.
Genau.
Aber
Privacy-Focused.
Genau. Übrigens, Privacy-Focused, Sign-In with Facebook, hat, das kriegt man ja vielleicht gar nicht so mit, hat unglaublich große Schritte gemacht in der letzten Zeit. Da kannst du jetzt sehr fein granular auswählen, welche Features du dem Anbieter tatsächlich gibst. Und es gibt jetzt nicht mehr diese Wholesale-Geschichte, der fragt jetzt nach 10 Sachen und dann musst du ihm 10 Sachen geben. Da kannst du auch alles abwählen. Also das ist jetzt, das ist auch UI-technisch super sauber gelöst und sowas alles. War ich jetzt heute wieder in Kontakt mit und sowas. Also, und das ist, da haben sie sehr gut nachgebessert. Das ist ja genau wie Android auch da seine Permissions verbessert hat, haben sie das auch gemacht.
Ich würde mich freuen, wenn Facebook, also ne, wenn der Silicon Valley oder generell die Tech-Branche das jetzt verstanden hat und sagt so, okay, vielleicht haben wir das die letzten Jahrzehnte ignoriert und als nicht wichtig betrachtet und jetzt fangen wir an, das wichtiger zu sehen, natürlich auch durch äußeren Druck. Auf der anderen Seite sind die Versprechungen auch gerade bei Facebook so extrem groß und diese Richtungsänderungen so irgendwie um 180 Grad und deren DNA so weit davon weg, dass ich es im Moment noch nicht glaube. So, wenn sie es hinkriegen, wenn sie es beweisen, ja gerne. Aber im Moment wirkt es für mich irgendwie, ich kaufe es ihnen nicht ab.
Ich denke auch, dass man sich da das Vertrauen erst wieder erarbeiten muss. Und für mich ist es auch alles noch ein bisschen früh. Auf der anderen Seite finde ich es auch vorteilhaft, dass sie sich wirklich so komplett auf dem Thema, zumindest sagen sie es, verschrieben haben. Weil wenn es dann nicht klappt, dann ist das halt einfach irgendwie ein ziemliches Risiko für die. Also da, die haben jetzt einfach alles da reingesteckt und es muss klappen, ansonsten ist es eine Schwierigkeit. Aber ich würde auch gerne mal auf was Cooles bei der F8 irgendwie eingehen, also was ich cool fand, wo ich finde, da sind sie in einem Problem, da haben sie ein Problem erkannt, bevor es irgendwie so richtig explodiert. Und das fand ich bei Instagram, dass sie diesen Follower-Account entsprechend rückgängig gemacht haben und diesen Like-Count und sowas alles und damit irgendwie so die Motivation für viele Leute rückgängig gemacht haben. Das finde ich irgendwie zum Beispiel eine ganz gute Entwicklung.
Das ist ein Geräusch, als wenn Millionen von Influencern gleichzeitig auf einmal schreien und heulen, weil sie nicht mehr genau wissen, an was sie ihre Leistung bepreisen müssen.
Also sie wissen es, die anderen wissen es nicht.
Wir sprechen seit 10 Minuten über Facebook und auch zum Teil über Instagram, immer mit der Brille von Privacy. Ich finde, es hat einen unheimlich guten Eindruck gegeben, wie kreativ diese Plattformen sein können. Es ist, für mich sage ich immer so, Instagram ist der kreativste Platz der Welt. Jeder kann etwas kreieren, deshalb nennen sie das nicht mehr Influencer, sondern Creators, was eine große Veränderung ist. Wenn man drauf schaut, es gibt keinen Platz in der Welt, wo so viel erfunden wird, wo so viel Fotografie gemacht wird, wo so viel getestet wird. Und diesen Eindruck für den Auszug Instagram haben sie gemacht. Auch das Creator Modes, das native Shopping bei den Creators, die Tatsache, dass Personen, die Influencer sind, Creator, sagt man auch, Artikel verkaufen können, daher auch nicht nur über Werbung, sondern über Shopping verdienen kann. Auch von der Form, was gezeigt wurde, das war ein der beste kreativen Teil, was gezeigt wurde. Und das ist, was es heute ist. Ich habe mehr und mehr den Eindruck, Facebook ist nicht ein Social Network, sondern ein großer Platz, wo man seine Kreativität ausleben kann. Weil Instagram ist einfach das Wichtigste geworden. Und diesen guten Eindruck hatte ich.
Ich weiß nicht ganz, ob ich da zustimme. Also ich stimme dir total zu, dass Instagram das ist, wo die Innovation stattfindet. Ich habe gerade jetzt eben den Private Like Count und so genannt, aber auch zum Beispiel diese ganzen Initiativen zum Bullying, die sie da irgendwie drin haben, finde ich faszinierend, finde ich total gut. Ich glaube aber, dass das große Bett eigentlich für Facebook immer noch der Messenger ist. Und wo sie einfach irgendwie rein von der Länge, wie viel sie darüber erzählt haben, was für Features sie da einbauen, im Endeffekt replizieren sie Facebook da drin mit Dedicated Plays und all diesen ganzen Sachen. Ich habe das Gefühl, das ist das, was Facebook eigentlich groß machen würde. Und Instagram ist ein bisschen die innovative Spielwiese, wo sie Ideen ausprobieren, die sie dann nachher in andere Produkte übernehmen, was ja okay ist.
In der letzten Zeiten hat Facebook überhaupt nicht bewiesen, dass sie bei Messenger was bewegen können.
Ich gehe jetzt nur von der Keynote aus.
Ja. Also deshalb glaube ich nicht, was sie auch vorhaben bei Messenger. Ich fand das sehr low-key. Ja, sie haben es als erste Stelle auch vorgestellt. Sie haben dieser Kampf der Chatbot, das heißt, dass man sagt, ja, wir sind der Pionier für Chatbot, haben sie komplett aufgegeben. Jeder wusste, dass sie auch eine Währung, also Libra, kam 4 Wochen später. Mhm. Jeder hat gewartet in dem Anteil von Messenger, dass endlich mal diese Währung und diese Kryptowährung kommt. Sie kam nie. Und damit war dieser Teil der F8 ein Misserfolg.
Ich glaube aber auch, dass Instagram, also was du auch natürlich bei Instagram so ein bisschen unterschätzt vielleicht als Feature ist, der Messenger tatsächlich von Instagram, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zahlen da sind, aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich, also ich würde schätzen, dass weltweit gesehen mehr Leute über Instagram schreiben als über den Facebook Messenger tatsächlich, also nicht so viel wie über WhatsApp. Aber Instagram ist ein unglaublicher Kanal und da arbeiten die auch intern an Tools und Sachen, die dann da quasi diese Experience verbessern wollen. Und was sie ja auch gezeigt haben jetzt für den Messenger, jetzt mit diesem neuen Mitteltab da, dieses Groups Friends oder wie das da hieß, da ist ja eine ganze Menge Kram auch dabei, der, also wo es hingehen wird und muss, denke ich, ist, dass man das, diese drei Chat-Plattformen, die sie haben, Instagram, WhatsApp und den Facebook Messenger, irgendwie ineinander integriert bekommt. Und das geht ja auch schon damit dann mit der Messenger-Sache. Da kann man ja dann auch wahrscheinlich die Instagram die Authentication geben und die WhatsApp-Authentication irgendwie geben, dass man das irgendwie so alles ineinander pluggen kann, damit das dann irgendwie ein Kanal wird. Und weil das ist für sie dann, sag ich mal, schon sehr, sehr, sehr vorteilhaft. Und dann, wenn sie dann ihre eigene Währung haben und sie haben ihr Shopping in Instagram und das alles da drin und auf einmal haben wir irgendwie so WeChat auf Steroiden.
Das, also sie wollen WeChat werden, das ist relativ klar, finde ich. Also das ist schon das ist ein bisschen das Ziel. Und aber das sagen sie ja, haben sie auch ganz deutlich gesagt, dass die Interoperabilität zwischen den Messengern kommen soll und im Prinzip großes also Ziel ist.
Zumindest zwischen den Messengern, zwischen Instagram, WhatsApp und Messenger.
Genau,
ne?
ihren eigenen.
Nicht unbedingt, genau. Ja, nee, und auch nicht unbedingt, dass Instagram jetzt auf einmal auf WhatsApp zugreifen kann oder so, sondern alles läuft im Messenger zusammen.
Stand jetzt, ja.
Ich glaube, darum, vielleicht kommt daher deine Enttäuschung, Laurent, weil das ist ganz schön kompliziert, das ist ganz schön schwierig, die Dinger irgendwie zusammenzuführen und zusammenzupacken und da hängen sie, glaube ich, dran und da können sie auch nicht irgendwie jetzt die größten Sprünge machen, weil sie sich damit selber die Wege verbauen würden. Wenn jetzt der Messenger irgendwie in eine völlig andere Richtung gehen würde wie Instagram, ich glaube, da ist gerade eher Konsolidierung, anstatt da die große Innovation zu schaffen. Das war so mein Eindruck von den Messengern, wo du gemerkt hast, so eigentlich wollen wir die Features überall, das Feature-Set ähnlich haben und in 2 Jahren nennen wir das dann, es läuft das alles unter einem Namen. So.
Ja, ich glaube, darauf läuft es auch hinaus, dass alles irgendwie gemerged wird in eins.
So, und Instagram ist dann im Prinzip nur auch ein Plattform-Feature. So,
ne? Das ist ja okay. Da dürfen sie es nur nicht FreeNow nennen.
Sie branden alles um.
Das habe ich bis heute nicht verstanden.
Ja, ich hatte eine zweite Enttäuschung, ist das Thema WhatsApp.
Okay.
WhatsApp betrachtet Facebook als Chat-Plattform für Indien im Grunde genommen.
Ja.
Und das gesagt, wir in Europa, also alle Länder verwenden WhatsApp. WhatsApp ist Nummer 1 in Europa, in jedem einzelnen Land. Und wir werden komplett vergessen im Grunde genommen. Also alle Entwicklungen, Semi-Entwicklungen laufen auf Messenger oder auf Direct Message von Instagram. WhatsApp ist die kleine Plattform, wo sie eigentlich nur in Indien testen. Also Payment, super, aber zurzeit nicht in Europa. Ich fühle mich unwohl mit dieser Darstellung, insbesondere in einem Kontinent, wo WhatsApp so dominant ist. Also es bleibt schon eine ganz kleine Chat-Plattform, wo ich Video machen kann. Ich kann einige Businesses irgendwie, ja, deren Produktkatalog auch noch schon schauen, aber sehr wenig Ambitionen hinter WhatsApp. Vielleicht werden sie das irgendwann alles fusionieren. Es nervt.
Ich glaube, wenn ich da kurz direkt dazu sagen darf, ich glaube, das ist aber auch bei dieser Keynote einfach so eine sehr US-zentrische Sache. Das ist ja wie Apple, kommen wir auch noch hin mit iMessage oder sowas, alles, was ja in Europa auch überhaupt keine Rolle spielt. Also statistisch gesehen. Und Thomas wird jetzt gleich sagen, ich benutze das.
Ja, aber.
Ich auch,
übrigens. Achso, ja, ich nicht.
Und halb Asien, aber ansonsten.
Ja, aber weltweit. Also,
in Asien die paar Menschen.
Ja,
aber in Asien benutzen die meisten Leute.
Wenn man ja alle nicht ausklammert, die es nicht nutzen, dann nutzen es nicht.
Ja, aber in Asien stimmt. Benutzen auch mehr Leute andere Messenger als iMessage, das meine ich damit. Und dass dann trotzdem so eine US-zentrische Sache einfach ist, um das zu sagen, weil ich glaube auch zum Beispiel der Facebook Messenger, und deswegen ist der da auch im Fokus, der ist, glaube ich, auch in den USA deutlich stärker. Also der hat in den USA mehr aktive Nutzer als WhatsApp tatsächlich. Und das ist in Europa und vor allem in Deutschland garantiert nicht so.
Nein, ich möchte nicht mehr aber die Situation haben, dass in einem Werbekonzern wie Facebook, dass wir in Europa einen der größten Beitrag zu deren Werbeeinnahme und der Beitrag Nummer 1 zu deren Profitabilität, dass wir immer vergessen werden, wenn es um Produktentwicklung ist. Ja. Wir sind ganz, ganz brav, indem wir viel, viel, viel Geld geben, aber wir bekommen zu wenig zurück von denen.
Kann das, ich weiß es nicht, kann das daran liegen, dass die WhatsApp-Gründer, da gab es ja immer so einen internen Kampf zwischen Facebook und WhatsApp, und die sind ja jetzt gegangen worden, mehr oder weniger, dass das so ein bisschen auch daran lag, dass es interne politische Querelen waren?
Ja, ich habe so ein bisschen Das ist, glaube ich, schwierig einzuschätzen, ohne da tatsächlich bei gewesen zu sein, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das bei den beiden auch so ein bisschen Regret ist, also dass sie sagen so, dass sie sich vielleicht schlecht fühlen mit ihrer Entscheidung, vielleicht aus Privacy-Gründen oder vielleicht aus Gründen, weil andere Leute sagen, oh, warum hast du das gemacht? Und dann trocknen sie ihre Tränen halt jeder mit 8 Milliarden Dollar und dann versuchen sie jetzt im Nachhinein so ein bisschen nachzutreten, um dann irgendwie zu sagen, so, ja, ich wollte das ja gar nicht und ich wurde jetzt ja nur gezwungen und meine Güte, warum haben sie mir nur so viel Geld gegeben? Und das ist eher so ein bisschen Ablass, ich sag mal so der verbale Ablassbrief, den sie sich da kaufen. Und natürlich haben die ihre eigenen Ideen, wie man das macht und so, und natürlich muss aber auch WhatsApp, also Facebook muss ja natürlich gucken, dass sie aus WhatsApp langfristig gesehen diese 16,5 Milliarden Dollar oder was das waren, die sie dafür ausgegeben haben, auch wieder rausbekommen. Oder dass das insgesamt dieser Plattform oder dem Konzern so viel bringt, dass sich das halt auch lohnt, weil das ist ja auch...
Der Verkauf war vor 7 Jahren. Ich glaube, da sind sie weit darüber hinaus. Ich glaube, sie halten auch WhatsApp absichtlich klein, um einfach sich alle Optionen für die Zukunft aufzumachen. Zumindest die Option, die wir vorhin besprochen haben, dass es alles irgendwann nur eine einzige Chat-Plattform ist.
Ja.
Wenn sie natürlich auch WhatsApp weiterentwickeln, werden sie das tun, was sie bei Messenger machen. Und dann gibt es eine Konkurrenz zwischen den zwei Plattformen. Sie machen das strategisch sehr sauber. Ich klage nur, dass wir WhatsApp-Nutzer sind in Europa und dass wir keine Produkterweiterung bekommen.
Produkterweiterung. Haben wir, gab es noch 2 neue Oculus-Brillen bei Facebook?
Ja, und ich habe zum ersten Mal Portal gesehen, was mir vorher noch nie aufgefallen war.
Achso, ja. Das Portal kam zu seiner Zeit raus, wo irgendwie alle gesagt haben, oh, jetzt brauchen wir hier so ein Home-Device, was mit einem großen Bildschirm.
Noch eins.
Ja, noch eins. Yet another Home-Device mit Bildschirm, ja. Ja, Portal... Weiß ich nicht. Bin ich so semi-interessiert nur dran, um ganz ehrlich zu sein.
Extrem langweilig.
Auch ein sehr amerikanisches
Phänomen. Finde ich aber genau wie alle Sachen. Ich finde auch Echo Show und sowas, alles das finde ich auch, weiß ich nicht, hat sich bei mir noch nicht so ergeben in der Usage tatsächlich. Und
Oculus.
Ja, also...
Ich habe immer noch das Gefühl, sie wissen noch nicht genau, wie das ins Portfolio passt.
Genau,
sie haben das gekauft, aber...
Das wirkt immer so ein bisschen rangepackt. Also Augmented Reality und Virtual Reality und auch ihr Spark Studio, was sie jetzt da für macOS und Windows rausbringen und all diese Sachen. Das ist so eher so ein bisschen auch so, oh, jetzt haben wir das. Ne, jetzt haben wir das gekauft und jetzt haben wir hier John Carmack hingesetzt und der baut jetzt hier an der Engine und der ist jetzt hier der große Tech-Leader dafür.
Ja, sie können halt einen Haken hinter Innovation
packen. Genau, sie haben es halt, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass alle Leute, die ich kenne, die ein Virtual Reality Headset haben, das ist dann entweder so ein Ding, wo man sein Telefon reinsteckt, oder das ist von HTC, oder? Vive?
Mhm,
ja. Genau. Das gibt's, und Vive sind die Gamer, die ich kenne, und die anderen Leute sind Leute, die das mal cool fanden und dann da $60, $100 ausgegeben haben, aber ich kenne tatsächlich niemanden mit einem Oculus-Ding, also ich glaube auch, das wird auch noch kommen und es wird auch noch mehr kommen und die Technologie, die sie da vorantreiben, das ist auch super interessant. Aber jetzt so, hat mich jetzt nicht gepackt.
Das ist eine Spielwiese.
Genau,
hat mich nicht gepackt. So wurde das auch vorgestellt. Es war eigentlich super unterhaltsam, rein von der Keynote. Nur das ist Spielfeld.
Ja. Nicht so komisch, wie Microsoft das vorgestellt hat, aber da kommen wir auch noch hin.
Wie wäre es, wenn wir da jetzt hinkommen?
Zu Microsoft.
Ja, ganz genau. Wir müssen auch mal weitermachen.
Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe bei der Microsoft, also um damit jetzt anzufangen, ne? Also irgendwie, ich habe ja die ganze nicht, also ich habe die ganze angefangen und geguckt, dann habe ich so Highlights geguckt, dann habe ich noch andere Sachen reingeguckt, um mich da so reinzugucken, und ich habe das Format irgendwie nicht so ganz verstanden. Das wirkte so ein bisschen auch, die haben immer weggeschaltet, so zu den, das war so ein bisschen wie Olympia-Berichterstattung.
Ja, wir schalten erstmal so ins
Genau, wir Kubikel. Schalten jetzt mal zum 100-Meter-Lauf und jetzt schalten wir mal hier zum Weitsprung, und dann standen da unterschiedliche Leute und haben dann irgendwie direkt, so aus dem Expo-Gelände, standen sie auf Ständen im Expo-Bereich und haben dann von da aus dann, das ist das Einzige, was mich daran wirklich gestört hat.
Florian, du bist so konventionell. Für dich ist eine Konferenz einfach ein CEO auf der Bühne und ein schönes Bild im Hintergrund. Ich fand es eben super interessant, anderswo zu schalten und irgendwie in eine andere Situation, das war mehr so ein Demo, aber für konventionelle Leute wie du war das natürlich etwas, was schwierig zu verdauen ist.
Ja, zu konservativ dafür. Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht war. Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht war, es hat mich nur so ein bisschen, das ist ja genau wie Google ja auch in einem anderen Setting ist, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, das ist ja immer nur so eine andere Komponente. Und natürlich, wenn sie damit jetzt ihre Formel gefunden haben, um sich abzusetzen, dann finde ich das gut, weil zum Beispiel, das fehlte Facebook komplett. Also Facebook war schon ein sehr generisches Keynote-Event, sag ich mal. die haben die Leute durchgetauscht und das war auch alles gut und die Leute haben das ja auch nett gemacht und sowas alles, aber es war jetzt nicht, man merkte sich jetzt nicht dieses Setting und bei Microsoft habe ich mir dieses Setting gemerkt, genauso wie ich mir das immer bei Google merke, weil Google halt immer in diesem Amphitheater da war.
Also ich habe mir ein Detail gemerkt, als ich es gesehen habe, das muss ihr euch nochmal anschauen, diese grässliche quadratische Teppichböden aus Amerika zusammengestellt mit verschiedenen Grau, das ist die gesamte Bühne der Bild, das heißt, wenn du reinschaust, wenn die Kameraeinstellung von oben ist, du siehst das grässlichste Teppichboden Quadratdinger, die man sehen kann, das hat mich schockiert, weil diese billigen Convention Center von Seattle ist nichts gegenüber das, was natürlich in Kalifornien, Nordkalifornien läuft.
Vor allem, was Apple macht.
Und dann kriegt man schon fast Staubhusten, wenn man drauf schaut.
Also ich meine, wir hatten ja schon beim letzten Mal ein bisschen darüber gesprochen, dass das ja auch ein echtes Spagat ist mit diesen ganzen Keynotes. Also alle vier Keynotes sind eigentlich Developer-Konferenzen und sollten also eigentlich eher über coole neue APIs oder irgendwie sowas sprechen. Auf der anderen Seite ist immer auch die Kamera drauf und es wird in die ganze Welt gestreamt und jeder erwartet super geile neue Produkte für den Enduser. Das ist halt ein ordentliches Spagat und die verschiedenen Firmen lösen das auf verschiedene Art und Weise. Microsoft ist da definitiv mehr so auf der Entwicklerseite gewesen und hat das hat auch wirklich teilweise die Obernerds daran gelassen, die sicherlich noch mal ein bisschen mehr geschult hätten werden sollen, aber das kann ich ihnen im Endeffekt gar nicht irgendwie böse nehmen. Eigentlich fand ich es total cool.
Wirkte sehr authentisch.
Es wirkte sehr authentisch. Aber auf der anderen Seite eine andere Dimension, die ich da festgestellt habe, ist, dass Microsoft halt eben auch die einzige Firma dieser vier war, die so sehr ins Enterprise-ige gegangen ist, also sehr viele Sachen gemacht haben, die für Enduser auch überhaupt gar nicht wirklich interessant sind, aber auch für Entwickler nicht. Das fand ich irgendwie außergewöhnlich und deswegen spricht die Bild da irgendwie so ein bisschen von mir weg. Und es war aber komisch, dass trotzdem das typische Microsoft Tech-Video-Ding da drin war, wo sie dann irgendwie mit schmissiger Musik, also gerade diese Assistant-Sache, wo die Frau da irgendwie mit ihrem Assistant die ganze Zeit redet und so, das ist so ein Ding, wie es nie in der Realität tatsächlich passiert
extrem
und wie es einfach nur gefaked wurde. Und dieser Mix, den fand ich irgendwie einfach so total komisch. Also ich finde das total gut, dass die die Entwickler zu Wort kommen lassen und das sehr entwicklermäßig machen. Enterprise verstehe ich auch, obwohl ich mich nicht dadurch angesprochen fühle, aber dazwischen diese Tech-Videos, die halt so super Microsoftig sind und cringy teilweise, das war so das, was wo ich echt da gesessen habe, so, das muss nicht sein.
Das war furchtbar und die Musik war auch furchtbar. Ja. Ein Auszug war für mich genial, ein Höhepunkt von allen Konferenzen, ist diese Aufnahme im Büro, wo sie jargonmäßig an meine Tech-Sprache und an meine Medizin-Austausch wo die Spracherkennung, also Azure Speech Service, in der Lage war, nachträglich den Jargon zu korrigieren. Und sowas, muss ich sagen, war ein Hammer. War wirklich ein der Höhepunkte von alle vier Konferenzen. Aber das war echten Leute in einer echten Demo, in diesen Bürosituationen, damit authentischer. Und gute Demo, authentisch, war super.
Das haben wir ja auch schon letztes Jahr besprochen. Das ist ja quasi die Technologie, dieses Azure AI und Azure hier Audio-Kram, den sie da haben. Das ist ja das, haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen. Da hatten sie das ja schon in so einer Situation an so einem Tisch und das haben sie jetzt ja nochmal hochgedreht, indem sie einfach gesagt haben, okay, jedes Device kann hier für ein Mikrofon sein und das wird dann alles real-life, also das wird alles in real-time transkribiert und wird auch gemacht und wir machen das auch mit normaler Sprache und als dann der, ich schätze mal, der war Deutscher?
Heiko?
Ja. Ich denke mal, oder Österreicher oder Schweizer. Schönen Gruß. Der hat ja dann auch richtig losgelegt da technisch, ne? Mit seinem hier Linux, Docker, Images und Kubernetes und sowas alles und da, das hat das alles gemacht und das hat mich auch, muss ich mit
inklusive anschließen. Inklusive dickem Akzent.
Ne? Genau, das Produkt hat mich wirklich beeindruckt, aber das haben sie ja auch schon letztes Jahr gut gemacht, das haben sie dieses Jahr nochmal viel besser gemacht und ich glaube, sie haben ja auch die ganze Keynote im Hintergrund haben sie ja transkribiert.
Ja.
Die lief ja die ganze Zeit oben, liefen so diese ganz oben links und ganz oben rechts, lief so ein Monitor die ganze Zeit mit und hat die ganze Zeit das transkribiert. Jetzt fand ich, was ich ganz witzig daran fand, ist, das kann natürlich jetzt Zufall sein, ne? Aber ne? Ein Schelm, wer dabei Böses denkt, immer wenn er sich so ein bisschen verhaspelt hat oder wenn er anfing, so ein bisschen sich zu verhaspeln, das hat er nicht oft gemacht, weil er ist auch ein guter Public Speaker, so, ne? Hat man diese Monitore nicht gesehen. Und mich würde mal interessieren, wie das dann reagiert hat, wenn er dann, weil er sich mal korrigiert hat oder in dem Wort abgebrochen hat und dann zurückkam. Und da, aus diesen Situationen hast du nie die Transkription gesehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie auf so einer 10-Sekunden, auf so einen 10-Sekunden-Delay vielleicht gearbeitet haben, dass man das dann so, dass sie das noch machen konnten, oder ob es einfach Zufall war, aber das nur mal so als, so für den Hinterkopf.
Ich meine, das generell Spracherkennung war sehr stark bei Microsoft und bei Google. Google kommen wir ja gleich noch zu. Das fand ich ähnlich stark, was sie da gezeigt haben, auch mit den Patienten, wo sie da die Sachen, ne, wo Sprachbehinderung sozusagen trotzdem wunderbar erkannt worden ist. Fand ich bei Microsoft auch gnadenlos stark, aber auch ein generelles Thema der zumindest drei Keynotes, dass da ganz, ganz viel stark drauf gegangen ist und sie da riesen Fortschritte gemacht haben innerhalb von einem Jahr. Alle drei. Einfach Riesensprünge in der Technologie und das um einiges verbessert haben. So.
Also die Demo fand ich auch auf jeden Fall cool, aber sie war ja weit davon entfernt, fehlerfrei zu sein. Also da waren ja trotzdem auch genug Fehler in dieser Transkribierung. Und ich fand auch, dass die sehr hinten dran gehängt hat. Also als sie dann so richtig losgelegt haben, da war sicherlich ein 6-7-Sekunden-Delay in dem, was angezeigt wurde. Also ich fand's cool, aber ich hatte auch das Gefühl, die Demo ist wirklich so ein bisschen darauf ausgelegt, die Fehler, die gemacht wurden, so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Also ich weiß gar nicht, wie sie das Setup gemacht haben, aber es war so, dass man so mitgerissen wurde irgendwie von dieser Begeisterung und von der Technologie, so dass man eigentlich aus dem Auge verloren hat, ob es wirklich gut ist oder nicht.
Aber ich glaube, auch mit den Fehlern ist das schon eine Sache, das ist schon gut genug, um das tatsächlich einzusetzen. Also kann ich mir vorstellen, gerade, also ich arbeite jetzt natürlich nicht in einer Firma, die jetzt Videokonferenzen und Conference Calls macht über drei Zeitzonen, über 6 Offices oder so, aber wenn man sowas tatsächlich macht und wenn Microsoft, und das ist ja da für, also es war natürlich einmal da für Techniker und dass man sagt so, wir haben auch ein SDK dafür, ne, könnt ihr auch machen und so, und aber das ist natürlich auch so eine Purchasing-Demo gewesen, ganz klar, wo man sagt so, hier, das kann man jetzt schon benutzen, das könnt ihr jetzt bei euch haben und das geht direkt in unsere Systeme rein und das haben sie ja noch bei anderen Stellen gehabt und so, aber das glaube ich ist schon was, das kann man schon so benutzen.
Also das nutzbar finde ich das auch, Entschuldigung, aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht nutzbar fand, das war HoloLens, ne? Also diese Demo, die sie da hatten, meine Zeit.
Ich habe diesen Roboter so nicht verstanden, der da runterkam, diese Rüstung da, wo sie dann nachher drin stand.
It's even cooler from the inside.
Ja, ich glaube, das sollte so ein bisschen, das so ein bisschen Nerd-Kultur, Anspielung.
Das war halt extrem künstlich. Extrem künstliches Beispiel. So, wir sitzen den ganzen Tag hier in unserem Büro und gucken uns solche Roboter in HoloLens an. Also das machst du vielleicht einmal im Monat oder so. Also das fand ich auch.
Und die Vision, die sie da gezeigt haben, ist dieselbe seit 8 oder 9 Jahren oder so. In jeder Demo zeigen sie das immer. Und ich glaube, in Realität macht es aber trotzdem niemand.
Nee, das ist ja auch das. Und genau sowas hat ja auch Facebook. Damit hat Facebook jetzt, glaube ich, dieses Jahr aufgehört, aber haben sie die letzten Jahre ja auch noch gezeigt, wie man sich so, wir treffen uns alle zusammen und können alle zusammen hier in unserer Gruppe hier dieses Meeting machen, genau, wo sie diese ich sag mal, diese sehen aus wie diese Wii-Charaktere dabei bei Facebook, das sahen so aus.
Allen in Erinnerung geblieben, natürlich auch, als sie sich dann als diesen Trip nach Costa Rica gemacht haben, nach der Katastrophe und alle nur gesagt haben, so, das ist ein super geiles Erlebnis hier. Und
ja, das war schwierig, daraus haben sie auch, glaube ich, ganz gut gelernt. Nee, aber um davon jetzt weiterzugehen, ich habe jetzt gerade vergessen tatsächlich, wie dieses Feature hieß, aber was ich sehr gut fand und was auch ein Kern-Microsoft-Produkt ist, ist ja dieses Sync-SDK, was sie da hatten.
Fluid
heißt
das.
Das war schon richtig gut, dass sie in Teams sozusagen einen File reingezogen haben. Man konnte in Teams das editieren, man konnte das in Office 365 editieren, man konnte das in Excel editieren und alle haben das sozusagen gesynkt. Und das ist schon eine starke Sache, weil ich sehe das auch viel, auch bei Kunden von uns, die halt im Microsoft Stack sind und dann mit Teams und Office 365 und so. Das hat jetzt schon gute Integration, wenn man sich darauf einlässt. Und das ist schon eine wirklich starke Nummer. Da dachte ich mir am ehesten so, das hätte ich gerne heute.
Ich hatte bei Microsoft immer das Gefühl, ich saß da so und dachte so, okay, eure Beispiele und eure Demos, auch diese Starbucks-Demo, die fand ich total schrecklich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wo ich dann sagte so, was wollt ihr mir da mit sagen so? Ihr habt irgendwie was digitalisiert so, juhu, ihr habt eine Web-Oberfläche zusammengeklickt. Und irgendwie war es so ein bisschen so, hier ist ein riesiger Bauchladen von, da ist ein Fluid, da sind riesige Speech-APIs und was Microsoft nun mal ist, die sind irgendwie alles. Und versuchen das auch alles irgendwie in diese Keynote unterzubringen, aber es wirkte nicht kohärent und auch irgendwie unsortiert.
Aber ich glaube, das müssen sie auch nicht sein.
Ja, also für mich, ich nehme zwei Sachen. Erstmal muss ich gleich korrigieren mit Starbucks, weil das fand ich einfach hervorragend.
Okay.
Da werden wir nicht einverstanden sein. Erstmal Microsoft müssen sie sich jetzt umnennen. Das heißt, sie sind Azure. Das war's.
Ja.
80%, das, was man auch bespricht jetzt,
ist Azure.
Ist Azure.
Ja.
Das hey, heißt,
es gibt auch ein neues Windows Terminal.
Ja. Ja, ja, stimmt. Hier, jedes Mal, dass wir über HoloLens oder sowas reden, es bestätigt immer, das Interessanteste ist Azure. Und Windows 365 läuft auch auf der Cloud. Und das ist wirklich für mich sehr markant gewesen, dass sie im Prinzip auch vom Namen so 50%, was sie sagen, sagen sie Azure. Wenn man dran denkt, dass dieser Name irgendwie vor 5 Jahren oder irgendwie mal unbekannt war, es ist unglaublich. Ich fand die Starbucks-Demo unheimlich gut. Die ist durch die Decke gegangen in alle, die im Retail sind. Für mich, was ich phänomenal finde in dieser Demo, ist, dass es bestätigte die Strategie und die Vision von Microsoft, die immer gesagt hat, es gibt Intelligent Cloud und es gibt Intelligent Edge. Und Edge ist zum Beispiel eine Kaffeemaschine, die bei 20.000 Stores von Starbucks ist, die ein AI-Chip hat. Und durch dieses Modell kann ich alles aktualisieren, Maintenance, Reinigung, alle Rezepte reinbringen in eine Kaffeemaschine in 20.000 Stores. Ich habe noch nie so eine Welle gesehen wie dieser Chip in der Kaffeemaschine, die überall auch für viele Retailer in Europa zum Beispiel sich
aber das ist die gleiche haben. IoT-Geschichte, die wir seit 15 Jahren erzählen.
Ja, und auch nicht
real.
Also
ja, aber die war vor 5 Jahren schon umgesetzt.
Real. Aber sie ist real. Das heißt, jetzt findet sie statt. Ich fand auch von Starbucks das so zu nennen Deep Brew, weil sie auch noch ein Empfehlungsmaschine daneben auch vorgestellt haben.
Da hat IBM
haben.
Sich gefreut.
Alles, oder Deep Learning, Deep Blue und Deep Brew. Ja. Es fand ich schon sehr schlau, eine große Engine-Maschine, das alles auf Azure, und ein IoT, wirklich ein IoT, der existiert, weil bis jetzt war das ganz konzeptuell.
Aber es ist ja trotzdem wieder, das ist wieder, wie viele andere Themen, da auch wieder so eine Kontinuierung aus dem letzten Jahr. Weil wir hatten letztes Jahr das Thema mit Kameras.
Ja, aber wir nur eine Kamera in einer Fabrik. Jetzt haben wir
Es ist ja weitergedacht.
Haben wir es bei Starbucks.
Ja.
So, und jeder kann sich vorstellen, was dieser Chip alles eigentlich auch am Ort und Stelle lösen kann. So. Daher schon wollte ich gern dafür plädieren, dass wir die Seattle-Fraktion, weil Starbucks sind die Nachbarn, ja, dass die das doch gut gemacht haben.
Ich bin mir nicht sicher. Ich fand's irgendwie, auch wenn es klar ist, es umgesetzt und klar ist es irgendwie ein Stück weiter, aber ja, das hätten wir schon vor 10 Jahren haben können. Das ist nicht, also es war jetzt kein technologischer Sprung, wo ich sage so, juhu.
Ich finde, wir müssen noch den Ball flach halten, weil dieses Edge Computing, was wirklich das neue Mantra ist, wenn wir über Google sprechen, das, was bei der Demo zum Google Assistent und zum
On-Device.
Ist genau das Gleiche. Das ist das Konzept, dass du alle Berechnungen des Machine Learning in einen Chip, in ein Objekt machst, ist so jetzt Realität. Das ist Realität in den Telefon.
Auf jeden Fall.
Das ist Realität in einige Tests der selbstfahrenden Auto. Ich fand es fantastisch zu hören. Ist auch Realität in einer Kaffeemaschine.
Also, ich fand bei der Microsoft Keynote, dass Microsoft immer dann überzeugt hat, wenn es wirklich praktische, pragmatische Sachen waren. Da geht ja so ein bisschen, also deswegen fand ich das HoloLens nicht so super, aber alles, was so mit Azure zu tun hat, fand ich irgendwie ganz gut, weil das halt wirklich Sachen sind, wo sie dann gesagt haben, so, und das gibt's dann ab heute irgendwie, wird das irgendwie ausgerollt. Teilweise fand ich dann aber auch irgendwie so diesen Pragmatismus so ein bisschen weit. Also ich fand schon irgendwie krass, dass die ihrem Edge-Browser da irgendwie so viel Zeit gegeben haben, dass es den Internet Explorer-Modus gibt. Und dass man dann auch in der Firmenwebseite, die nur Internet Explorer kann,
sales,
und so.
Sales.
Ich kann das total nachvollziehen, aber irgendwo ist es so, guck, wir aus den Fehlern, die wir damals gemacht haben, da machen wir heute Geld irgendwie. Das fand ich schon sehr, sehr grenzwertig.
Sie haben ja auch
irgendwie
im Vorfeld für diese Entscheidung relativ viel Schläge kassiert. Insofern haben sie da wahrscheinlich
zu Recht
Da können wir einen ganzen Podcast drüber.
Oh, da können wir noch diskutieren, ja. Wir können aber direkt in den Edge übergehen. Also, was ist nämlich passiert? Das war ja vorher bekannt, aber sie haben gesagt, der neue Edge, der jetzt kommt, hat jetzt nicht mehr unsere eigene Rendering Engine, sondern benutzt jetzt Chromium, ja, sozusagen darunter. Ja, Monokultur jetzt hier oder nicht? Also wenn wir das jetzt ausdiskutieren, dann können wir tatsächlich einen eigenen Podcast dazu machen.
Man kann ja in den Explorer-Modus wechseln.
Man kann ja in den Explorer-Modus wechseln, aber das konnte man auch in Internet Explorer 11 schon. Für Windows 10, da gibt es ja auch schon diesen Internet Explorer 8 Kompatibilitätsmodus. Schönes Wort.
Mein Verständnis ist allerdings, dass dieser Kompatibilitätsmodus damals wirklich irgendwie so eine Art von andere Konfiguration der Engine war.
Ja.
Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, die haben da einfach echt nochmal so einen kompletten
Internet-Explorer
reingebaut.
Nicht. Nee, das ist auch tatsächlich, und ich glaube, das war beim 11 auch am Anfang wenigstens so, die haben die Engine noch mit ausgeliefert, die alte, aber die einzige, und das war dann in so einer Windows-DLL, und die hast du dir aber dann, die einzige, das war nicht dokumentiert, und der Internet Explorer 11 konnte dann in einem Tab einfach sagen, so, jetzt rendere ich mal nicht meine Engine hier rein, sondern rendere mal die andere Engine hier rein, und dann wurde es ja schon abenteuerlich. Und
ich meine, das, was sie irgendwie ja dann gezeigt haben, waren diese Edge Collections. So.
Das fand ich
eine nette Idee. Das war schön. Und das war dann auch wieder, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, da schlagt ihr die Brücke zu dem ganzen anderen 365-Zeug. Ne? Also auch
My Personal Pinterest,
und es ist alles super, super integriert. Es passt es gab so ein schönes Bild mit drei Bubbeln, wo in der Mitte der Nutzer war, dann irgendwie dieser Knowledge Graph drumherum und dann irgendwie Devices. Und da passt es irgendwie ganz gut rein. So. Und dass sie dann letztendlich sich entschieden haben gegen Edge oder gegen die Chakra Engine, es ist die JavaScript Engine. Und für Chromium zeigt eigentlich aber auch irgendwie so ein bisschen dieses neue Microsoft, die halt sagen so, wir sind nicht mehr so dogmatisch und so idiomatisch mit eigenen Sachen, sondern wir nutzen das, was am besten für uns in diese Plattform passt und womit wir am meisten unser Ökosystem bauen können.
Jetzt hast du das auch wieder gesagt, so das neue Microsoft. Und ich bin ja eigentlich auch der Erste, der dann immer sagt, so ja, hier der Schritt in die Cloud und weg alles nur Windows und so, das ist so voll der Wechsel. Aber was mir bei der Keynote aufgefallen ist, ist, das Spielfeld ist ein anderes, aber die Herangehensweise ist dieselbe, wie das Microsoft seit, ich weiß nicht, wie viel
Embrace, Jahren macht. Extend.
Gar nicht mal so super aggressiv und kontra, aber es ist halt wirklich, das sind die einzigen, die da irgendwie so das Enterprise bedienen. Das sind die einzigen, die dann irgendwie immer noch von IoT reden. Die bleiben da am Ball und die machen das. Und das ist alles ganz interessant. Das sind alles andere Devices. Aber ich fand, dass das, was man da gesehen hat und wie sie an Sachen rangegangen sind, das war dann doch schon sehr stark Microsoft, so wie es halt einfach seit den 90ern ist.
Es ist eine dominante Firma.
Die Kultur ist dominant.
Ja, das ist eine dominante Kultur, daher es poppt immer hoch. Mhm. Auch wenn sie einen anderen Stil haben, und Satya Nadella ist wirklich ein super guter Sprecher. Also für mich ist immer, ich genieße einfach seine ersten Wörter, die nicht so komplett auswendig gelernt ist und die nicht so komplett geprobt sind. Er ist immer super schlau, zeigt, wo die Firma und wo die gesamte Industrie hingeht. Aber dahinter ist diese Nummer 1 im Enterprise. Punkt. Es gibt niemanden, der überhaupt da in Wettbewerb kommen kann. Das sind die größte Evaluierung der Welt. Diesen Status haben sie von Apple seit den letzten 12 Monaten übernommen. Und sie sind dominant.
Das ist auch die Demos, wenn man sich die Demos anguckt, sind sie auch immer Werbefilmchen für mittlere Managements.
Absolut. Ne?
Also ja, man merkt richtig, du siehst den mittleren Management. Menschen, der da sitzt, dieses Video sieht und sagt, dieses Problem habe ich. So, das will ich gelöst haben. So, dieses Whiteboard, dieses durchsichtige Whiteboard mit dem Video. So, wo du halt genau, wenn du 10-mal in Videokonferenzen dabei warst bei irgendwelchen Konzernen, du hast genau immer die gleiche Situation, dass irgend so ein Honk vor dem Whiteboard steht.
Ja, und Minecraft, ne?
Ja. Aber Minecraft ist ja.
Minecraft geht ja auch immer. Minecraft ist ja auch einfach, die haben es ja gekauft, die haben auch. Damals haben ja viele Leute gesagt, wie viel Geld sie da wohl ausgegeben haben. Das hat sich garantiert jetzt schon gelohnt, garantiert, mit den Sales und mit dem, was das IP einfach insgesamt hergibt. Und jetzt kommt's, das kann man auch einfach melken, weil niemand mag das nicht. Also sagt jetzt keiner, oh Gott, warum ist denn da jetzt auch Minecraft drin oder warum benutzt ihr das als Beispiel? Jeder versteht die Referenz sofort. Du hast immer so ein, also du musst nicht wie das, was Google macht oder was Apple ja auch viel macht, du musst jetzt nicht, also Apple zum Beispiel in den letzten Jahren immer mit ihren komischen Augmented Reality Spielchen, wo sie da Leute um so einen Tisch stellen, was ganz merkwürdig ist und so. Und das musst du halt einfach nicht machen, weil du hast ein IP, Minecraft, das versteht jeder, das kannst du auch überall drauf portieren. Das läuft ja auf dem Telefon, das läuft auf dem Taschenrechner, das läuft überall drauf. Das heißt, das kannst du auf deine Edge-Geräte bauen, das kannst du in deine HoloLens bauen, das kannst du in deinen, das kann überall mit reingesteckt werden. Das könnte hier der neue Clippy werden, so theoretisch.
Die Minecraft-Demo bei Apple war länger als die bei Microsoft von Minecraft.
Ich bin trotzdem nicht ganz davon überzeugt, dass das cool ist. Ne? Also alles, was mit AR zu tun hat, da bin ich irgendwie raus. Ja. Egal welche Firma irgendwie. Das ist für mich einfach nur.
Also ich glaube, Minecraft ist halt so der kleinste gemeinsame Nenner und vor allem für die Eltern oder es gibt so eine Elternkategorie und Kinderkategorie, die dann in dem passenden Alter sind, wo Eltern und Kinder gleichzeitig Minecraft spielen können, beide das verstehen und beide auch gleichzeitig viel Spaß dran haben. So. Also wenn deine Kinder mal vielleicht irgendwie ein paar Jährchen älter sind, dann zockst du vielleicht auch mit denen irgendwann mal Minecraft.
Ich kann das alles verstehen. Ich kann auch verstehen, dass Minecraft cool und jeder kleinster gemeinsame Nenner, wie auch immer du das bezeichnet hast, trotzdem wirkte das für mich total aufgesetzt und auch wieder so eine Demo, so, oh ja, da hat einer sein Handy auf der Bank vergessen und die andere guckt rein und ist sofort begeistert und so, ach komme ich nicht mit klar.
Ja, aber das ist ja auch einfach, das ist die Microsoft-Sprache. Das haben sie ja alle auch, wenn sie ihre Filme drehen, jeder möchte damit irgendwas ausdrücken. Und,
aber guck mal, AR, da können wir ja eigentlich direkt zur Google I.O. und zu Google Lens und sowas irgendwie wechseln.
Vorher, kurzer Punkt, was mich erstaunt hat, ist, wie wenig sie über Xbox gesprochen haben. Xbox Live sehr schnell, also in einem Kontext, wo eben bevor wir zu Google gehen, Google auch dieses super Programm Stadia vorgestellt hat, unglaubliches Programm, haben die, oh übrigens, wir haben auch noch die Xbox, so schnell, die Keynote ist vorbei, wir müssen schnell darüber reden. Wollte ich nur diesen Transfer machen, an einem Moment, wo wow, Google das, ein fantastisches Programm vorgestellt hat.
Ich glaube aber, das hat mehr damit zu tun, dass kurz nachher die E3 stattgefunden hat. Und auf der E3 hat Microsoft ordentlich einen rausgehauen, die Xbox angeht.
Alles klar.
Also da haben sie wirklich extrem aufgefahren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie halt gesagt haben, lass uns lieber auf die E3, lass uns lieber auf die Hardcore-Gamer gehen, weil da ist es besser aufgehoben als auf unser Bild-Keynote. Und weil sie da, glaube ich, noch so ein bisschen ich glaube, sie sind nicht ganz so weit, was die Technologie angeht, wie Google mit Stadia. Ich glaube, sie haben Ähnliches vor, aber ich glaube, sie sind noch nicht da. Und darum sind sie da, glaube ich, noch ein bisschen zurückhaltender.
Und jetzt muss man, bei Stadia muss man auch noch sagen, da ist ja Google auch noch nicht mal so direkt der Pionier.
Ja.
Weil das macht ja, also da sind ja schon mehrere Startups, gab es schon, die haben 100 Millionen, 200 Millionen Dollar Funding bekommen. Die sind mit derselben Idee vor 5, 6, 7 Jahren gestartet, sind alle pleite gegangen, weil das keiner bezahlen wollte. Und Nvidia, die Grafikkartenhersteller, die haben so diesen Dienst seit 2 Jahren, würde ich schätzen, oder sowas alles, in Beta, Open
Beta,
oder haben sie in der Open Beta sozusagen laufen, das Ganze kostenfrei. Und Google macht das jetzt, also was das für mich zeigt, ist vor allem, dass Google jetzt der Meinung ist, okay, das könnte was sein, was jetzt tatsächlich kommt, was jetzt tatsächlich, weil das ja schon seit 7, 8 Jahren immer mal wieder, das versuchen Leute zu realisieren, aber es passt immer nicht, also die Economies of Scale passen nicht, weil die Leute, das, was es nämlich kostet, das ist nicht abbildbar. Und Google sagt sich jetzt, mit dem, was wir haben an Processing Power, an Cloud Power sozusagen, dann können wir das abbilden zu einem Preis, wo
und
sich
an Distribution.
Das, und an Distribution,
halt
genau.
Einfach, das größte Problem dabei ist ja immer die Entfernung zum Kunden.
Genau.
Und
das
da
haben sie, da sind
gut.
Sie überall drin. Und was ich eher schätze, ist, dass, ich weiß nicht, haben sie noch nicht angekündigt, ne? Amazon wird auch mit sowas kommen.
Ja.
Für Amazon macht das super viel Sinn, weil Amazon hat auch die Technik und jetzt das bisschen Gaming sozusagen da vorne raufzusetzen oder so, oder die Virtualisierung von diesen Grafikkarten, das ist ein gelöstes Problem für Machine Learning.
Ja, also
wobei Amazon ja gerade ihre eigene damals gekaufte Engine und Entwicklerstudios dicht gemacht hat.
Ja, aber ich glaube nicht, dass sie selber entwickeln wollen.
Ja. Gut, Stadia ist auch eine große Rettungsaktion für YouTube, muss man auch sagen, weil es wird unheimlich viel Game auch geschaut. Das ist der größte Konkurrent von Twitch ist YouTube. Das gewonnen mit Stadia, wenn die das gut hinkriegen, haben sie irgendwann mal einen Riesenerfolg.
Vielleicht schreiben sie dann sogar mal schwarze Zahlen. Das, ja. Das,
also Twitch ist Amazon. Das, also da ist, Twitch ist unangefochten und YouTube ist da weit abgeschlagen. Aber das kann natürlich ein Versuch sein, da irgendwie YouTube ja, nochmal ein bisschen
zu beleben. Vor allem ist halt, was YouTube im Gaming-Bereich ja auch jetzt schon hat heutzutage, Twitch ist ja noch ein sehr nischiger Markt. Es ist ja ein starker Markt, ja. Und es ist auch ein guter Markt, aber die Twitch-Audience ist schon sehr nischig. Das sind Leute, die das... Das sind keine Casual-User, so sag ich mal. Das ist Hardcore und das sind auch viele Leute und das sind auch Hardcore-Leute in Bereichen wie Mobile-Gaming und so weiter, aber es ist jetzt nicht Casual. Aber wenn man jetzt überlegt, was auf YouTube-Gaming groß ist, womit Leute da groß wurden, wie zum Beispiel so PewDiePie oder so, auch Minecraft wieder, ne? Mit diesen Minecraft-Sachen, das ist etwas, das findet auch auf Twitch statt, aber das findet vor allem auf YouTube statt. Ja. Und da gibt's ganze Kategorien von bestimmten Spielen, bestimmten Zielgruppen, die einfach nur auf YouTube stattfinden und zwar in hunderten Millionen Views. Und wo Twitch, ich will nicht sagen, dass sie nicht das Interesse haben, aber wo sie nicht so die Audience haben oder nicht so diesen Zugang haben und so. Und ich glaube, das wird sich einfach da weiter segmentieren und dass sich das da so ein bisschen
aufteilt. Auf jeden Fall, Stadia kann da definitiv helfen.
Sollen wir zum besten Konferenz hinkommen?
2.0 meinst du?
Ja, das war echt die beste.
Das war,
aber wir machen das Ranking auch. Machen wir ganz am Ende.
Ja, aber,
lass uns mal Zeit verbringen auf die besten Konferenzen.
Ich gebe dir recht, die I.O. war auch für mich die beste Konferenz.
Wenn ich die I.O. zusammenfassen würde und wollte, dann würde ich sagen, die Mischung aus dem Google Assistant und der Lens ist das, was ich immer von portablen Geräten wollte.
Ja.
Ich halte das irgendwo hin und es sagt mir, was es ist und es hilft mir damit und ich sage ihm irgendwas und er hilft mir damit und also das ist noch nicht da, aber wir kommen zum Star Trek Computer.
Ja, das also diese eine Demo, wo sie in das Telefon gesprochen hat und mach jetzt das, die Speech-Erkennung so unfassbar schnell war, dass so sauber erkannt worden ist, war unfassbar. Das war krass.
Es wurde überall bei der Live-Übertragung auch rumgeschrien, so toll war das. Ja. Ich finde, das drückt auch aus, gerade was in der Computerindustrie stattfindet, das ist einerseits, der Code wird kleiner, also auch eine Performance, das von 100 GB auf 0,5 haben sie angekündigt und das alles so auf leistungsfähigen Prozessoren, Telefon laufen zu lassen, das war eine Live-Demo für das, was auch schon zukommt in den nächsten 10 Jahren, das habe ich wirklich genossen. Du addierst nochmal, Lens war auch sehr beeindruckend, war top.
Also was bei der I.O. sehr deutlich geworden ist, finde ich, dass Google die besten Modelle hat. Oder mit die besten Modelle hat. Also deren Spracherkennung, also gerade auch dann im zweiten Teil, wo es dann darum ging, die Modelle oder schnell anlernbare Modelle zu haben für Leute mit Akzent, mit Sprachbehinderung, diese Medizinsachen, wo sie einfach anscheinend eine riesen Erfahrung und einen riesen Vorsprung oder einen gewissen Vorsprung gegenüber den anderen haben, was das angeht. Das fand ich schon deutlich. Die anderen sind auch gut und die Erkennung von Microsoft, hatten wir auch vorhin gesagt, war sehr beeindruckend, die Transkribierung. Aber ich fand, Google war da noch einen Schritt weiter.
Also ich glaube, was so diese ganzen Sachen wie Machine Learning und sowas angeht, AI, da ist Google definitiv ganz weit vorne. Den großen Wechsel, den Google ja da irgendwie so durchmacht, ist ja auch motiviert wieder durch das ganze, die ganze Privacy Diskussion ist halt eben alles on-device, das wurde ja immer wieder erwähnt, also da, wo es nicht erwähnt wurde, ist es auch nicht on-device, also sowas wie Google Lens, aber Assistant war on-device, Live Caption on-device, Smart Reply on-device, all diese ganzen Sachen.
Auch eigentlich eins der großen Grundthemen bei Google Privacy, ne? Also die ganzen Einstellungsfeature von wegen hier, Maps im Incognito, Search im Incognito-Modus, auch sehr deutlich, sehr, sehr klar. Privacy, Privacy, Privacy.
Kurzer Einwurf dazu, Smart Reply in Gmail auf Englisch, Killer.
Ja.
Also ich denke mir, jeden Tag, wenn ich das benutze, wenn ich auf Englisch E-Mails schreibe, auf Deutsch funktioniert das noch nicht, aber wenn ich auf Englisch E-Mails schreibe, da denke ich mir immer, das kann nicht sein. Das ist wirklich so ein bisschen so, das ist schon fast spooky. Das ist so gut, das ist schon fast spooky. Also auch Kontexte mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, und da tauchen auch, also der erkennt Wörter und lernt Wörter, die kontextabhängig sind und die quasi auch für diese, also das ist meine Güte.
Ja, und vielleicht liegt das auch nur bei uns an der Domäne, aber es ist zwei Sachen, was Sie auch gezeigt haben, was wir hier erleben, hier in Deutschland, ist wirklich Smart Reply, also die englische Version zum Fell vom Stuhl und wie gut auch der Google Assistent versteht. Man kann es auch testen, die Demo war da, aber die Realität ist sehr, sehr nah an diese Demo. Und damit sind sie an wirklich meilenweiten vorne, wenn sie alles auch mischen.
Und auch Smart Reply App-übergreifend, ne? Also nicht nur in Google-Produkten, sondern halt auch in Signal, in Hast nicht gesehen, völlig losgelöst vom Google-App-Environment. So, das war ja auch Teil der Demo.
Ja, das ist ja die Tastatur.
Genau.
Macht er dann die, also ist ja dann in die Tastatur gebaut.
Genau. Das ist immer, als sie Smart Reply vorgestellt haben, haben sie immer einen Schwenker gemacht und dann haben sie den gemacht, indem sie Modelle des Machine Learning gezeigt haben. Und das fand ich schon interessant, weil es wurde bis jetzt, sagen wir mal, Deep Learning Graphics noch nie gezeigt in einer Keynote. Und dann gab es diesen Ausflug über erstmal Federated Learning,
ja.
Wo man wirklich auch verstanden hat, was passiert auf deinem Gerät und was passiert in der Cloud. Und das fand ich auch super, weil das ist ein Auszug, den kann man auch jedem Student, jeder Manager zeigen, um zu verstehen, wie es funktioniert. Dann gab es auch deren Entwicklung gegen den Bias, diese TVAC, was sie auch gut erklärt haben. Das heißt, sie haben gewagt, doch ziemlich weit in die Detail der Modelle reinzugehen. Toll gemacht.
Sie sind vor allem auf die Kritiken eingegangen, auch die Problematik. Ne? Also sie haben nicht nur gesagt, alles ist toll, sondern ey, wir wissen, hier sind Probleme und die gehen wir halt an. Und ne, Privacy ist das eine, aber auch der Bias sozusagen, ist es welche Hautfarbe, welche Sprache, welches Geschlecht, dass das eklatantes Problem ist und das noch nicht gelöst ist, aber sie da dran sind. Ist auch mutig, das in so einer Kino zu machen. Also das war eher proaktiv nach vorne gehend als mal abwarten und wir schweigen das Thema mal tot.
Also ich fand da auch sehr diesen Erklärungsversuch fand ich auch sehr gut. Allerdings natürlich trotzdem, wie soll es auch anders sein, sehr versimplifiziert irgendwie. Also natürlich steckt da der Teufel dann doch auch im Detail. Nichtsdestotrotz mutig, das zu zeigen und auch sehr verständlich. Was das Thema Privacy angeht, muss ich, glaube ich, dieselbe Kritik äußern, wie ich es auch bei Facebook geäußert habe, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so ist cool, dass sie es alles machen. Ich kaufe es ihnen auch mehr ab als Facebook, aber so im Nachhinein ist es halt oft so, dass man sich fragt, ach krass, das war alles möglich und das haben sie jetzt irgendwie abgeschaltet. Also so eine Sache war eben diese More Controls da hatten sie als Beispiel irgendwie das Tracking im Hintergrund oder irgendwie sowas in der Art, wo ich halt ganz oft dann irgendwie denke, so mir war gar nicht klar, dass das alles irgendwie in dem Maße wirklich vorher möglich war. Cool, dass man es jetzt ausschalten kann, aber wenn man sich anguckt, wie Android-Versionen tatsächlich ausgerollt werden und wie wenig Devices tatsächlich dann nachher das neueste Android bekommen, hinterlässt das dann doch irgendwie so eine Android-Landschaft, die dann doch eher noch nicht wirklich Privatsphäre nach vorne stellt. Das
sehe ich auch genau so. Also für mich bin ich mehr skeptisch zum Thema Privacy bei Google als bei Facebook. Weil bei Facebook wissen wir, dass das ein Thema ist. Und bei Google, das war nicht sehr überzeugend.
Ich glaube, Google...
Das hat immer so, aber eigentlich wäre es besser, dass ihr das nicht verwendet. Also man merkt, sie müssen das abdecken. Aber eigentlich wollen sie das nicht. So kam das rüber.
Aber Google hat ihr Problem gelöst, warum sie Privacy nicht zugelassen haben. Wenn sie das nicht in der Cloud gemacht hätten, hätten sie ihre Modelle nicht trainieren können. Durch Federated Learning ist es ihnen egal. Sie haben das Problem, dass sie Privacy inhärent ausschalten mussten. Das hatten sie auch bei Google Duo, glaube ich, dass das nicht verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselt war. Also einer der Messenger wurde nicht Ende zu Ende verschlüsselt.
Einer der sieben oder acht.
Einer der riesig vielen Auswahl, weil sie mitlesen wollten, um ihre Modelle anzulernen. Dadurch, dass sie das, letztendlich haben sie es technologisch gelöst, in dem Moment, wo sie gesagt haben, wenn wir Federated Learning haben, brauchen wir es nicht mehr.
Ja, aber gelöst ist das deswegen.
Gelöst ist es nicht, aber dadurch haben sie jetzt kein Problem mehr zu sagen, so ja, hier Privacy Features können wir mit ausrollen, weil wir können unsere Modelle trotzdem trainieren.
Es gab ganz am Anfang der Keynote etwas, was für mich eine Revolution war. Bis jetzt haben wir immer gelernt in den letzten 15 Jahren, dass Google eigentlich nur einfach ein Schlitz ist, wo ich etwas reintippen kann. Also erstmal, da packen sie Google Lens drin, da hatten sie schon den Google Assistent reingepackt und jetzt haben wir dieses Full Coverage. Das sind diese Nachrichten, die da sind. Also wurde für das erste Mal in einer Keynote vorgestellt. Und ich finde, es wurde so en passant gesagt, das war wirklich das Erste, was sie gezeigt haben. Und da für mich habe ich schon die Zweifel, warum eine künstliche Intelligenz entscheidet, wirklich welche Nachrichten ich auch sehen würde. Ich bin noch am Kämpfen. Technologisch finde ich das interessant. Rein gesellschaftlich für mich ein Fragezeichen, wie das aufgebaut ist. Ich finde niemand, jeder hat gesagt, oh ja, das ist gut. Eigentlich hinter dem Google Search, auch in der App, habe ich mein Full Coverage und das ist ML-basiert und jeder hat applaudiert und niemand hat gesagt, eigentlich ist es eine der größten Revolutionen, die es gibt, in dem Menschen, wenn sie in der Suche sind, dann werden sie noch mal Nachrichten lesen und noch weiterklicken. Sehr interessant, vielleicht eine Meinung von euch zu dieser kleinen, aber großen Nachricht.
Ich glaube grundsätzlich, dass er immer dieses AI stellt Nachrichten zurecht, AI macht Recommendations, AI macht die Netflix-Startseite, AI macht die YouTube-Startseite und schlägt einem Videos vor, immer so ein inhärentes Problem hat davon, von Blasenbildung. Ne? Mhm. Also, weil YouTube zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, ist ja auch bei Google, also, und ich glaube jetzt, der YouTube-Algorithmus ist nicht darauf ausgelegt, also anders, meine Zielsetzung vielleicht, wenn ich diese Plattform benutze oder wie ich gerne wenigstens idealistisch gesehen das Ganze angehen möchte, ist nicht, ich möchte die Videos sehen, die mich am meisten dazu bringen, die meiste Zeit auf YouTube zu verbringen, und ich glaube, so funktioniert momentan diese YouTube-Recommendation, sondern ich möchte vielleicht die Videos sehen, die am wichtigsten sind oder die am relevantesten sind und sowas. Also das sind ja nicht unbedingt die, die mich jetzt lange auf der Plattform halten, und das habe ich so ein bisschen das Gefühl, könnte natürlich auch mit News passieren, dass wenn sich diese Algorithmen so dahingehend, das ist ja das, was wir bei Facebook auch gesehen haben mit den ganzen Klicksachen und sowas, was geshared wurde, was nicht geshared wurde, dass natürlich reißerischere Themen und
Aufreger-Themen
und sowas alles, da dann immer bessere, sag ich mal, besseren User-Input generieren und dass das dadurch natürlich dann, je nachdem, was für Modelle das dann sind, die dann halt diese Nachrichten und diese Full Coverage da generieren, und dass das dann da landet. Und ich sehe das, also ich habe ja, ich glaube, ich bin der Einzige hier im Raum mit einem Android-Telefon, ne? Und
wir mögen dich trotzdem.
Ja.
Hast du das mit reingenommen?
Ich habe das auch mit reingenommen. Ich bin damit sehr zufrieden. Das ist dann auch noch von einem Konzern, der erst seit kurzem wieder in die USA liefern darf.
Ja. Darum ist das so heiß und raucht. Ne?
Ja. Ja.
So. Die Kamera ist stehen. Das ja gar nicht darüber aufnehmen. Da wird ja schon
jetzt
alles.
Jetzt kriege ich ja wieder Android-Version. Er hat ja er hat den Bann ja geliftet. Sozusagen.
Cool, kannst auf Android 3 updaten.
Wir wissen von der Apple Keynote, dass kein Mensch den Android aktualisiert. Also vielleicht
ja. Ja, doch. Da sind der Hersteller tatsächlich sehr gut da drin, diese Notifications zu machen. Und ich habe auch tatsächlich schon Updates aufgezogen bekommen.
Aber ich glaube,
ich denke Sicherheitspatches dazu nur zu sagen, gibt's ja schon. Also es gibt ja auf Android das Feature, wenn ich jetzt einfach links nach links swipe am Anfang, da habe ich ja, das hat Apple ja auch so ein bisschen, so dieses Dashboard und diese Sachen, und da sehe ich, kriege ich ja auch von Google vorgeschlagene Themen und Sachen, und da dürfen sich ja Apps auch einfach injecten und sowas. Also, und da sind auch die Sachen, die ich da sehe, weiß ich schon, das ist am Rande so mein Interesse, aber das ist auch immer das reißerischste, was ich mir vorstellen kann. Also Fußballthemen, und das kommt dann immer nur von Springer und so, und das ist schon.
Ich glaube aber auch, das ist eins der größten Probleme, die Facebook und Google gerade haben, die ihnen selber wehtun, weil sie haben, sie sind ja, Silicon Valley ist ja jetzt eher links eingestellt, sagen wir es mal so, und dass diese ganze Trump-Nummer und Trump auch einfach durch sie mit erfolgreich geworden ist, dadurch, dass sich reißerische Themen am besten verkaufen, und er das halt einfach perfekt bedient hat, so. Und auf der einen Seite verdienen sie damit Geld, wenn Leute mehr Zeit auf YouTube verbringen, und es ist ja, ne, wenn du irgendwie YouTube unendlich laufen lässt, dann kommst du ja irgendwann genau diese ganzen rechten Verschwörungstheorie Dinger, und das bei den News genauso, also reißerische Themen verkaufen sich besser, klicken sich besser und Google verdient Geld. Auf der anderen Seite tut es ihnen, glaube ich, innerlich in ihrer Seele weh, dass sie diese Mechanismen halt auch mit befeuern müssen und halt auch mit bedienen müssen, obwohl da irgendwie Orange sitzt und sie aktiv ausnutzt. Ich glaube nicht, dass sie das Problem bisher gelöst haben. Ich glaube, das sind irgendwie so, ja, wir poken da mal ein bisschen rum und gucken, ob wir es irgendwie in den Griff kriegen. Aber so Revolution sehe ich da noch nicht. Schadensbegrenzung würde ich das vielleicht nennen.
Ich würde gerne noch zwei andere Sachen ansprechen. Das eine ist eine sehr coole Entwicklung, die ich finde, was Hardware angeht, Pixel 3a.
Mhm. Meiner Meinung nach, also auch wenn ihr das nicht so seht mit euren iPhones, ne, aber meiner Meinung nach ist das für jeden, der nicht unbedingt ein iPhone haben muss, wäre das meine absolute Kaufempfehlung für ein Telefon. $500, also 499 Euro auch, das ist, oder 399, das ist $1,000 billiger als ein XS. Und ein XS, und jetzt bewege ich mich in gefährliches Wasser, ist nicht $1,000 besser.
Nee.
Also das ist wirklich das meine absolute, wenn Mutter fragt und sowas alles, und da kann man immer noch mal ein bisschen günstiger gehen. Da gibt es auch von Huawei und von Samsung Geräte für 200 Euro, ja, die da lang, aber das ist schon...
1000 Euro für den Designer Mr. Ivy,
ja,
der jetzt Apple verlassen hat. Vielleicht
da, aber da kommen wir gleich noch. Zu. Ich hab eine Theorie,
aber es gab zwei Themen von Thomas.
Besser, erstmal aber $1,000 mehr wert.
Ja.
Das ist ein Unterschied.
Pixel A, großartig.
Ja, das finde ich auch.
Also,
ganz genau, also
haben,
super Entwicklung.
Also dadurch, dass sie die Bilder über die Software machen und die Machine Learning machen, also so gut machen, diese Nachtaufnahme oder dieser Night-Modus ist faszinierend, wie gut das funktioniert anscheinend. Und ja, dann kriegen sie halt auch durch die günstige Kamera trotzdem ähnlich gute Bilder raus.
Wir haben tatsächlich, ist das Pixel 3 bei uns das Default-Büro-Telefon, das Default-Büro-Smartphone geworden. Und wir haben jetzt das erste neuere danach bestellt und das ist jetzt ein 3A geworden. Und da bin ich auch schon gespannt.
Was super interessant ist, dass auch Google sich auch bezeichnete während der Keynote als AI plus Software plus Hardware. Das heißt, auch für das erste Mal haben die noch nie so viel über Hardware in einer Keynote gesprochen. Natürlich über das Telefon plus die anderen Objekte. Tolle Entwicklung.
Ja, eine Sache, die wir vorhin, ich weiß nicht, ob wir sie schon hatten, was bei der Spracherkennung, wo sie eine E-Mail diktiert hat. Das fand ich auch nochmal gnadenlos beeindruckend, weil das so ein sehr deutliches Ding war, wo sie diktiert hatte und dann irgendwann so, ja, schreib in Subject, das und das rein. Er schreibt, diktiert einfach weiter, ohne irgendwas zu sagen, und er schreibt die Mail weiter. Das fand ich beeindruckend, weil diese, also Kontexterkennung ist fucking schwer und immer kompliziert. Und das war so eine aus dem Ärmel nebenbei Demo, wo ich gedacht habe, so wow.
Wohl Respekt. Choreografiert aus dem Ärmel. Ja,
genau.
Auf jeden Fall.
Genau. Was? Aber trotzdem gut gemacht. Also wenn das tatsächlich mal so funktioniert, bin ich Fan. So.
Ein ganz kleines Kommentar will ich noch sagen, wo wir bei der Hardware waren. Ich hatte ein bisschen Probleme mit diesem Nest Hub Max und der Kamera. Da hatte ich mich auch so ein bisschen gewundert, weil sie in der Keynote ganz klar gesagt haben, dass also sie haben die Privacy-Features dann wieder hoch und runter gejuckelt und haben gesagt, so hier, guck, jetzt haben wir sogar so ein Kameralicht, was immer angeht, wenn ein Video ist und einen physikalischen Switch und alles und ich hatte mich ein bisschen gewundert, weil bei manchen Demos, obwohl Video aufgenommen wurde, dann dieses grüne Licht nicht zu sehen war ich mit meinen 3 Followern auf Twitter habe dann irgendwie mich darüber aufgeregt, woraufhin sich tatsächlich, das muss man ja sagen, Google hat darauf geantwortet, das fand ich cool.
Echt?
Absolut? Ja, ja, und haben gesagt so, ja, nee, das ist immer nur, wenn Video gestreamt wird, dass das Licht leuchtet und was aus meiner Sicht dann heißt, dass es Software kontrolliert ist und damit irgendwie dieser ganze Privacy-Krams dann so ein bisschen draufgedrückt ist und so. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass in der Keynote, als sie über den physikalischen Switch gesprochen haben, oder physischen Switch, Entschuldigung, dass da dann auch nur drunter stand, dass das für ganz bestimmte Features dann Kamera und Mikrofon ausschaltet.
Okay.
Und irgendwo, da fand ich dann, und das ist dann wieder so der Brückenschlag hin zur Privacy, was wir eben hatten, dass ich irgendwie das Gefühl habe, manchmal wird Privacy auch irgendwo draufgehauen und nicht richtig verstanden bei Google.
Ja, ich glaube auch,
übrigens, Google hat aber, muss ich schon trotzdem korrigieren, sie präsentieren immer das Gerät mit Kamera und das Gerät ohne Kamera.
Ja.
Also es gibt noch, und damit ohne Kamera hast du keinen.
Ja, kein ja, das Thema. Ist schon klar. Auf der anderen Seite.
Pix for You vorgestellt.
Ja.
Ich finde, man geht immer auch vom, wenn wir über diese Objekte reden, sprechen wir gerne in Deutschland immer über, oh, die Kamera ist und
ist eine typische. Ja, mein Punkt ist ein anderer, ne? Also okay. Mein Punkt ist, dass in dem Moment, wo sie in der Keynote sagen, das grüne Licht leuchtet bei jedes Mal, wenn Video aufgenommen wird, dann will ich, dass das wahr ist.
Auf jeden Fall.
Und nicht, nur, wenn du irgendwie gerade mit jemand anderem chattest.
Ich glaube, also ich bin ja kein Produktdesigner und so, aber was ich immer gerne hätte für sowas ist einfach, warum ist denn die Kamera nicht, und das müsste ja heutzutage gehen mit der Technologie, warum ist die Kamera nicht auch der Switch? Dass man die sozusagen diesen Switch rüberzieht, das ist ja auch so ein Pinüppel da drauf, da kann auch eine Kamera rein, ja. Und dann kann das Ding natürlich auch leuchten und dann kann ich den erst aber nach links schieben und wenn ich das nach links schiebe, dann kommt da so eine Blende raus und nach rechts schiebe und sowas, also dann ist das Ding einfach weg. Also ich kann das aber, das passt, ist dann natürlich nicht mehr so schick. Ja. Genau, es sieht natürlich dann nicht mehr so schick, aber das ist dann vielleicht das, was man eher dann auf so einer, wenn es wirklich darauf ankommen sollte und ich glaube, da ist das Thema dann einfach noch nicht so platziert.
So. Ich habe, bevor wir jetzt so, wir haben noch eine Keynote vor uns, aber ich habe noch
die wirkliche Nummer 1.
Ich möchte jetzt noch einen unserer Sponsoren hier.
Genau, nee, aber mein persönlicher Award für den besten Vortrag geht an die I/O-Keynote, Stephanie.
Ja, für, die läuft aber außer
Android,
Konkurrenz.
Android Q, also die auf der I/O Android vorgestellt hat. Das war der beste Vortrag, den ich bei den ganzen Keynotes gesehen habe.
Ich finde Scott auch. Bei der I/O, der immer seine Mutti anruft.
Ja.
Auch super.
Nee, die hat also auch angerufen und er hat gesagt, nein, jetzt nicht.
Ja,
jetzt
genau. Nicht. Also großartig. Er hat seine
der
Mutter
Witz war darüber. Also wir nehmen die beide.
Er hat seine Mutter weggedrückt, das kann man nicht zulassen.
Doch, aber doch, das war sehr lustig leider.
Aber das war
großartig.
Die sticht heraus bei diesen ganzen I/O-Vorträgen.
Die ist halt natürlich und es wirkt überhaupt nicht einstudiert. Ja, also wobei man sicherlich Monate einstudieren
auf jeden
hinter
Fall
sich hat.
Aber wenn man sich, also meine persönliche Empfehlung, wenn man sich irgendwas abgucken will, dann sollte man sich die angucken, weil die weiß, wovon sie redet. Die hat,
ich glaube, das kann man nicht lernen. Das hat man nicht. Aber
ja, also das ist ein Positivbeispiel
ja,
für.
Nee, absolut.
Vielleicht inhaltlich für mich die Google I/O war eine Google Assistant I/O. Also ich finde, es gibt immer so ein ganz großes Thema, das war Azure bei Microsoft. Und das war da so eine Google Assistant, gefühlt auch 50% haben sie darüber gesprochen.
Assistant und wir
und Lens.
Lens, Machine Lens, Learning und Erkennung ist so ein bisschen das auf jeden Fall. iOS, beziehungsweise Apple.
Wechseln wir ins UFO.
Ja, genau.
One Hacker Way? Das heißt ja gar nicht so, ne?
Das ist doch Facebook.
Das Facebook.
Ich muss eine Sache sagen, gegenüber letztes Jahr, das war wirklich viel besser als letztes Jahr. Also ich gebe das danach die zweite Position. War super interessant. Es war nicht mehr so gestellt, ich weiß nicht warum. Ich hatte den Eindruck, alle sind lockerer geworden, vielleicht weil sie nicht mehr die beste, größte Firma der Welt sind. und das andere Konkurrenz sind.
Ist das auch egal?
Der Druck ist weg.
Das ist egal, aber
dann wird der
sind
Druck
nicht
ja
mehr so dominant
da
wie früher. Die waren locker, die haben sogar gelacht in einer Apple Keynote. Es war von der Form super.
Sie haben das erste Mal in einer Keynote wurden sie ausgebuht.
Naja, der Stand.
Ja. Die war nicht, also sagen wir es mal so, die, war kein Buhn, das
war
Jubelpublikum, was sie da sonst immer haben, die ein bisschen zu energetisch sind, meiner Meinung nach. Das ist wie bei so einer Trump-Rallye. Die sind immer ein bisschen zu überzeugt davon. Die haben diesen Stand nicht mit gut angenommen. Aber dann können wir gleich mal mit dem Stand einsteigen. Also wir fangen aber an, wofür dieser Stand eigentlich ist.
Genau,
und die zwar neuer Mac Pro. Und ich muss sagen, ich sage eine Sache dazu. Geil. Also, ich werde mir den nicht kaufen. Das ist nicht meine Price Range und ich brauche dieses Gerät nicht. Aber ich finde es toll, toll, toll. Das ist ein Traum. Das ist das, wie wenn du dir ausdenkst. Also das Design ist jetzt natürlich fragwürdig, aber auch wie die Komponenten von innen, wie das verbaut wird mit der Kühlung, mit den Features, die sie dazu packen und auch das Display dazu. Das ist einfach so das, wenn du dir ausdenken könntest, was ein geiler Rechner wäre, was heutzutage geht. Stand der Technik ist. Ein geiler Desktop-Rechner ist. Stand der Technik, dann ist es das. Man muss dazu aber auch sagen, wenn man das so kauft, wie sie das da vorgeschlagen haben, dann ist man ja, der Rechner kostet dann ja $20,000, dann jedes Display 5.000 plus 1.000 für den Ständer und
dann Afterburner noch dazu
genau,
und hier Platten und da noch Grafikkarten.
Diese Sachen, das ist schon sehr teuer dann. Das ist natürlich aber auch genau das, also was ich mir immer denke ist, ich habe immer das Gefühl, die meisten Leute, die einen neuen Mac Pro wollten, die wollten eigentlich den alten Mac Pro mit geupdateten interner sozusagen.
Was meinst du jetzt mit dem alten Pro? Du meinst jetzt
also
nicht den Trashcan.
Ja, okay. Das ist ein Gerät, das ist sowas wie, ich sag mal, der Newton oder sowas. Also, wo dann in 25 Jahren wird einer sagen, ja stimmt, die hat auch mal so einen Trashcan. Ja, habe ich hier stehen. Ich weiß auch nicht, wer das benutzt hat. So,
sagen sie selber.
Ja, sagen sie auch selber. Ich meine, wie der alte das gab ja schon mal den Cheese Grater. Ja, genau. Ja, okay. Und wie der alte Cheese Grater, der ja auch heutzutage noch
G3.
Ja, aber der heutzutage ja auch noch benutzt wird. Das kaufen ja noch Leute und der hat ja noch einen guten Second-Hand-Markt, weil da gibt es ja eine komplette hier Mac-Hackers-Community, die da neue Firmware drauf flashen und Apple tatsächlich released ja auch immer noch neue Firmware-Versionen für ihre Sachen da und in den Betriebssystem-Updates sind immer noch Sachen drin, die diese Macs brauchen für die Intel-CPUs, die da drin sind. Da sind ja auch Xeon-CPUs drin und so. Und was ich aber, um wieder zurückzukommen zu meinem Punkt, ich glaube, die meisten Leute wollten diesen alten Rechner haben und dann, dass der dann so viel kostet, vielleicht wie ein MacBook Pro und dass man sich selber die Karten da reinsteckt. Und Apple hat sich aber gedacht, nee, wir machen das jetzt mal richtig geil. Und haben dann, also ich glaube, so viel
lange nicht mehr gemacht. Also genau. Was das für ein tolles Projekt gewesen ist, auch der Welt das vorzustellen, ja. Irgendwie der beste Desktop-Rechner, den es geben kann, in allen Aspekten.
Das Display.
Das zieht einfach auch die gesamte Industrie nach oben. Und ich finde, das gehört zu einer Keynote. Es ist keine Verkaufsveranstaltung, wo du suchst, okay, ich suche den Rechner, den von Millionen von Leuten auch gekauft wird. Und so wurde das auch vorgestellt. Sie haben ein bisschen viel Konfitür auf dem Brot, sag ich mal, wir sagen das auf Französisch, so richtig Butter drauf und nochmal Konfitür. Ich fand ein bisschen zu viel des Guten. Understatement, also sie plädieren immer für Understatement in Design, aber das war richtig Overstatement. Ich glaube, wir haben 20 Minuten mit diesem Computer verbracht. Das war meiner Meinung nach zu viel, aber wow.
Also das Display fand ich wahnsinnig, also alles beeindruckend, so, also von vorne bis hinten, einfach was möglich ist, so, auch einfach diese Industriestandards teilweise zerschossen, ne, diese color-graded Displays, die irgendwie alleine 20.000 Euro kosten, wo sie gesagt haben, so, ja, wir haben es mal besser gebaut, also wir haben es nicht nur einfach kopiert, sondern wir haben es besser gemacht, was ja auch schon mal einfach ein Statement ist.
Von wem kommen die Panels? Haben die selber gemacht oder ist Samsung?
Keine Ahnung.
LG, also Samsung?
Ja. Aber wo man dann auch sagt, so, sie haben nochmal einen oben drauf gesetzt und diese Afterburner-Karte, ne? Dieses ist einfach so eine neue Kategorie von Computer-Equipment, so, hier ist ein FPGA, der Special Hardware ist, ja?
Gibt's das nicht schon für Video? Von Red, das habe ich irgendwie gelesen, Red, die diese 4K-Kameras bauen und so, die haben schon so eine FPGA-Karten, die aber, da habe ich irgendwie nur gelesen, da kostet eine Karte 20.000
Euro. Genau, also das ist halt nochmal, also diese Red-Dinger sind special purpose. So, das Ding ist noch ein bisschen generischer und, ne, also eher so, keine Ahnung, die Video-Leute nehmen die Afterburner-Karte, die Machine-Learning-Leute nehmen halt den nächsten FPGA und stecken ihn da rein. Weil es halt so eine gewisse Konfigurierbarkeit und Individualisierbarkeit für Profession, je Profession ist. Und das ist so eine neue Kategorie, die massentauglicher gemacht wird. Also massentauglich, wenn man den Mac Pro massentauglich nennen kann, aber das ist so der erste Schritt in Massentauglichkeit, was wir dann wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren auch in jedem X-Belieb oder mehr in Consumer Hardware sehen werden. Das fand ich sehr spannend. So.
Also ich glaube auch, dass der Mac Pro halt ein Traumcomputer ist, auch dahingehend, als dass man davon träumen kann, ohne sich den je zu leisten. Und ich glaube, dass das, wir haben bei verschiedenen anderen, also was weiß ich, bei Facebook haben wir gesagt, Instagram ist irgendwie so die Innovationsspielwiese und Google und Microsoft haben sowas auch. Und ich habe halt das Gefühl, so hardwaremäßig ist das der Mac Pro für Apple. Ja. Da testen sie einfach Sachen aus und das wird dann runtertrickeln zu den anderen Rechnern. Insoweit finde ich das schon sehr, also das setzt wirklich einen Trend für die nächsten 10 Jahre. Das finde ich beeindruckend. Ich denke mal auch, was die Display-Technologie angeht, mit diesem Pro-Display XDR. Also das Einzige wirklich, was Negatives da irgendwie übrig bleibt am Ende ist, die hätten das mit diesem Monitor-Stand einfach lassen sollen. Also auch einfach nicht dem diese Exposure geben in der Keynote. Ich weiß nicht, wer da irgendwie diese Entscheidung getroffen hat, aber das war einfach nur total dämlich.
Ich habe mich schon überlegt, ob das Absicht war. Aber
Red Herring irgendwo
ja, dass irgendwas, dass sie nicht wollten, dass man sich über was anderes aufregt und dass man sich dann darüber aufregt, weil das ist einfach so eine Sache, die man so weg, ja, dann ist das halt so, das können sie noch immer noch halb so teuer machen.
Dann
oder
haben
so.
Sie es aber, glaube ich, trotzdem unterschätzt.
Aber weil das ist, weil das passt einfach nicht für mich in eine Apple-Keynote, dass sie etwas, was so schlecht ist, es kann ja nicht sein, dass sie alle so weit entfernt sind von der Realität, dass da keiner in einem Meeting gesagt hat, vielleicht ist das eine schlechte Idee, das so stark zu betonen.
Doch, sie sind fern von der Realität. Sie sind in einem Kreis, das so sieht das Gebäude aus. völlig geschlossen, du darfst nicht rein, nicht raus. Innen drin ist das Leben, sie haben wenig Kontakt mit der Außenwelt, außer was du privat machst. Das heißt doch, sie sind schon eine Firma, die nicht immer die Realität im Kopf hat.
Da, dem stimme ich natürlich absolut nicht zu, ist ja klar. ja, die Leute haben auch ein Leben und die wissen schon auch, wie die Welt da draußen ist. Ich glaube aber trotzdem, dass sie, was diesen Punkt angeht, nicht realistisch waren. Die haben sich einfach, meines Erachtens, von der Professionalität des Mac Pro und des Displays, haben die sich einfach irgendwie mitreißen lassen. Die wollten da irgendwie ein Monster-Setup irgendwie aufbauen und wollten das irgendwie präsentieren und haben gesagt, so, und ihr wollt professionell, ihr wollt Pro haben, das geben wir euch hier, drücken wir euch hier auf. Und hier, guck mal, wie professionell wir sind. Hier ist ein Monitor-Stand, der ist irgendwie aus einem Stück Aluminium irgendwie
gegossen. Ich fand den super, muss ich sagen.
Der sieht ja super
aus. Sie haben sich da drin verliebt.
$999.
Ist super toll.
Sie haben sich da drin verliebt. Das konnte man auch
sehen.
Die Produktion des Videos war auch wieder super großartig. Ja. Oh, ich finde, das muss man denn entschuldigen, dass man sich in so ein Objekt hält.
Nein, das war okay. Genau. Ich habe das eine Kritik habe ich jetzt. Und das, ihr habt ja gesagt, so, das geht so, da geht der Markt hin und Desktop-Computer. Aber in meiner persönlichen Wahrnehmung zumindest, gehen sie in einer Entscheidung nicht mit dem Markt und mit dem, was alle anderen machen. Intel. Warum Intel? Alle anderen, alle Desktop, alle großen Workstations und so weiter, alles, was jetzt kommt von AMD, fährt, gerade in Multicore-Sachen, fährt AMD Intel um. Komplett. Wollen Sie das nicht nur für diese Maschine? Geht das nicht für diese Maschine? Oder sind Sie so deep into, weil das, ich hätte jetzt quasi, also das war meine
Prediction. Warum zwei Architekturwechsel in kurzer Zeit?
Ja, aber es ist ja kein wirklicher Architekturwechsel für die Software an sich. So, das ist ja nur für den Support, sag ich mal, wie das angesprochen wird. Man müsste halt ein anderes Motherboard bauen, das meine ich somit. Ist ja, dieser Faktor so groß intern?
Ich rede jetzt tatsächlich eher von optimierter Performance dafür, interne Compiler-Toolchain, die genau darauf ausgelegt wurde und warum soll man das machen, wenn man sowieso in zwei Jahren dann auf ARM umstellt?
Oh, dürfen wir über iOS 13 jetzt reden?
Bitte.
Sonst vertiefen wir uns in die Grafikkarten.
Zwei Dinge habe ich noch
geantwortet. Die kommen von AMD.
Zum Mac Pro, ganz kurz. Spannend fand ich, dass sie das gleich auch ganz als Server-Rack-Variante anbieten. Mhm. Also cleverer Move. Und ich würde gerne wissen, wie viel von den Marvel-Milliarden da jetzt schon von Disney Richtung Apple geflossen sind, um die Sachen zu kaufen.
Render-Monster.
Die haben wahrscheinlich einmal die kompletten Bestände leer gekauft, alleine durch Avengers Endgame finanziert, um die nächsten 10 Jahre Marvel-Render-Sachen
zu kaufen.
Ich glaube,
das ist nicht unbedingt so der Fall, weil du, glaube ich, also Rendern ist ja als solches inhärent skalierbar und distributierbar und ich glaube, da lohnt sich tatsächlich immer noch eine Lower-End-Variante und davon dann einfach mehr zu kaufen. Ich glaube, diese Workstations, ne, wo dann die Designer dran sitzen,
genau,
da macht das total Sinn, aber bei der Server-Variante...
Ich glaube nicht, dass Marvel da oder Disney dann die Server-Varianten, sondern die Workstations einfach, die sind wahrscheinlich zu Apple
gegangen.
Genau,
ja. Hier ist
ein Blanko-Check, bitte einmal 1000 Workstations für unsere Designer und 3D-Leute. iOS 13.
Alles war super.
Oh, Dark Mode, ne? Alle machen Dark Mode.
Also jeder, den Dark Mode erwartet, wir haben es bekommen. Ich finde die Verbesserung in der Leistung ein Hammer.
Mhm. Aber haben die anderen ja auch gebracht? Also das,
ja, aber das irgendwo haben sie es gut dargestellt. Die Zahlen waren so hoch, das heißt, es war zweimal schneller, 50% besser, dass es einfach eine Art von fast Revolution ist, weil es wird jeder iOS-Entwickler in der Welt zwingen, und das tut es schon, sich Gedanken zu machen, ob er nicht mal ein bisschen neu coden sollte, ob er sich nicht Gedanken machen sollte, eigentlich auch die gesamte Größe der Applikation noch zu reduzieren. Aber das ist das Signal, was sie nach draußen geschickt haben. Wir haben unsere Arbeit gemacht, bitte mach deine Arbeit, du iOS-Entwickler.
Aber das ist doch jetzt, wenn ich das technisch verstehe, da kann Thomas mich jetzt gerne korrigieren, das ist ja nicht eine die haben ja keine neuen Tools, also die haben keine neuen Wege, das zu machen, sondern das ist alles in Xcode, oder? Das macht Xcode. Also ich muss nur neu kompilieren, neue Version releasen und
redet jetzt von der Update-Größe und all diesen ganzen Sachen.
Das macht die Toolchain.
Das macht als Toolchain und letztendlich läuft es ja inzwischen auch so, dass teilweise zum Beispiel bei WatchOS oder so muss ja nicht mal neu kompiliert werden, sondern da wird ja sowieso nur der Intermediate-Code hochgeladen zum App Store Connect oder wie auch immer das heißt. Und da lassen die dann im Hintergrund einfach irgendwie nochmal eine optimierte Toolchain drüber laufen. Das kommt alles so. Und um ganz ehrlich zu sein, fand ich das ein total super Argument gegen den 30%-Cut, wo alle immer sagen, Apple macht ja nichts dafür und nimmt 30%-Cut. Und wenn du als Firma es tatsächlich schaffst und sagst, hier, guck mal, mit ganz geringem Aufwand machen wir hier jetzt gerade eine 50%-Steigerung, dann finde ich, ist das ein gutes Argument dafür, dass Apple auch die 30% verdient. Also ich glaube tatsächlich, dass es in die Richtung ging, das Ganze. Das ist aber jetzt für mich gar nicht so sehr iOS 13 gewesen oder so. Das sind tatsächlich diese Sachen im Hintergrund oder auf dem Server oder in der Toolchain und so. Ist eine Developer-Konferenz, deswegen total wichtig. Aber ich fand, dass iOS 13 ansonsten ein sehr iteratives Release war und gar nicht wirklich so wahnsinnig viel geboten hat. Aber das ist Apple.
Ja, es war einfach besser, also das Niveau angehoben.
Also was bei mir hängen blieb für iOS 13 war von dem, was das meiste Feedback hatte, meiner Meinung nach, war Dark Mode.
Also das war ja schon wie bei macOS.
Ja, das war unglaublich begeistert. Warum die Leute da so unglaublich begeistert sind, weiß ich auch nicht. Aber na gut. Und
spart die Batterie, ne?
Die Tastatur.
Swipe.
Swipe Keyboard. Willkommen im Jahre 2008.
In so einem Nebensatz
ja, hat er das. Aber willkommen gemacht. Im Jahre 2008, sagen alle Android-Benutzer.
Ja. Apple Maps. Neuer Anlauf.
Also super. Weil sie mutig genug waren, das ganze früheren Zeug wegzuschmeißen und neu anzufangen.
Dafür wurde ja auch, wer hat das übernommen damals? Der wurde ja auch dafür gegangen, dass sie das verholzt haben. Ja. Wer hat das übernommen, ja.
Ja, aber Scott Forstall
damals? War das der?
Also, ja, noch? Aber das ist ja schon
ewig. Ja, aber der hat das ja übernommen und gestartet gemacht und danach ist er ja auch gegangen.
Genau.
In seine Rente.
Also, ich finde es mega viel Arbeit. Worden. Das heißt, dass sie sagen, bis Ende des Jahres haben sie auch den ganzen USA abgedeckt. Die Qualität, was sie gezeigt haben, war einfach mindestens auf der Höhe vom Google Map für die, sagen wir mal, reelle Darstellung.
Also besser zumindest sogar, von dem, was man gesehen hat.
Ich glaube, gesehen hat. Ja. Normalerweise habe ich immer von Thomas gehört, was da gezeigt wird, ist die Realität. Was kann man sie auch Visions zeigen? Aber sie haben das gut gemacht, weil sie einfach richtig was Gutes vorgestellt haben.
Also ich glaube, sie haben aus ihren Fehlern gelernt mit der letzten Maps-Version, wo sie so dermaßen gegen die Wand gefahren sind.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass sie diesen Fehler nochmal machen werden.
Ich weiß nur nicht...
Ist natürlich ordentlich aufholen.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich weiß halt nur nicht, wie sie da jetzt noch in diesen Markt kommen, wirklich, weil Google Maps und vor allem ja auch in Amerika Waze, wenn du jetzt, also für Navigation oder sowas und als tatsächlicher Anknüpfungspunkt und Interaktionspunkt mit dieser Software, ist da ja schon weit. Also in dem, wie Leute denken und sowas alles. Also
das kannst du nicht mehr nachholen, ne? Meiner Meinung nach. Aber trotzdem, du bist Apple. Leute kaufen dein iPhone. Du hast sowieso diese Karte drin. Dann muss sie mindestens einen bestimmten Standard haben. Mehr wollten sie nicht sagen. Sie haben nicht gesagt, wir sind wie Waze oder wir sind wie Apple, wie Google Map. Wir können vorsehen, welche Stau kommen und so weiter. Das haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, wir haben eine exzellente Arbeit gemacht, um Geografie zu machen, weil sie nur Geografie gemacht haben. Ja. Sie haben kein Selling gemacht links und rechts. Und für Menschen, die nur Geografie mögen, die sagen, nein, ich möchte nicht wissen, wo das Restaurant links und rechts ist. Ich möchte nicht die Werbung haben, die überall läuft. So, dann, wenn ich das nicht möchte, dann habe ich ein super Arbeit von Apple bekommen.
Ich fand das, ich nehme da jetzt mal so das Zepter ein bisschen in die Hand, ich fand, dass extrem viel vorgestellt wurde, viel Iteratives, das habe ich ja schon gerade erwähnt, also ob das jetzt WatchOS ist mit neuen Apps, mit einem App Store, unabhängig vom Device, all diese ganzen Sachen, ob das iPadOS ist.
iPadOS war super.
War auch
insgesamt die längste Keynote, glaube ich, ne? Mit 2 Stunden irgendwas.
Das kann gut sein, ja.
War sehr lang.
Mit Maus-Support und Keyboard-Support.
Jetzt hätten die 20 Minuten Apple Watch nochmal kürzen können. Das sage ich jedes Jahr.
Und die Animojis.
Sie verlieben sich in so ein Apple Watch.
Wobei diese Emojis und so, das ist ja immer total... Also ich finde, das wird einmal abgekaspert und das war's irgendwie. Naja, aber es gibt ganz viele andere Sachen. iTunes wird aufgesplittet irgendwie.
Aber das macht ja nicht besser.
Voice Control.
Wie bitte? Aber wenn ich iTunes im Nachhinein auch richtig gelesen habe, wie das funktioniert, ich dachte auch so, jaha, iTunes ist tot, aber dann sagte jemand, lang lebe iTunes, weil das ist quasi nur die Komponenten, das sind genau dieselben Sachen, die splitten sie jetzt nur in einzelne Apps auf und wenn du, also du kriegst trotzdem nicht dein
ein
Feature.
Ein großes Framework im Hintergrund.
Genau, drei Apps. Du hast trotzdem nicht deine Möglichkeit, dein Telefon einfach anzuschließen und da einfach Musik, das geht immer noch nicht, du musst immer noch über andere Apps gehen und so weiter. Das ist immer noch, das ist das, also große Katastrophe. Mhm. Grand Malheur.
Also, wie gesagt.
Ein Französischlehrer hat immer gesagt, Grand Malheur du Kack.
TVOS, HomeKit, HomePod, all die AirKit 3, AirKit 3, CarPlay, die haben 1000 Sachen vorgestellt. Worauf ich gerne kommen würde, sind zwei Sachen. Und zwar einmal Sign-in with Apple und SwiftUI. Das sind die zwei Sachen, die für mich total hervorstechen neben dem Mac Pro.
Einen habe ich noch. Ja. Find My Phone.
Das ist technologisch faszinierend.
Genau, ja, da müssen wir auch unbedingt
noch drüber reden. Ne? Nur noch Find My.
Genau, Find My, was auch immer. Aber das sehe ich auch so. Das sind so. Fangen wir doch einfach mit Sign-in with Apple an.
Ja, finden wir alle geil. Cool.
Ja, finden alle geil.
warte.
Nee, ich finde es super geil.
Ja.
Ich traue denn nicht, dass sie den Mut haben, das durchzuziehen.
So, du musst jetzt noch erklären, oder wir müssen kurz erklären, Sign-in with Apple wird erzwungen bei allen Apps, die Sign-in with Google oder Sign-in with Facebook haben.
Die ein Third-Party-Sign-in.
Genau.
Das heißt, das muss die erste Stelle sein.
Genau. Das heißt, wenn du eine App-Store-App in den App-Store packen willst, wirst du nicht zugelassen, wenn du Sign-in with Apple nicht hast, aber Sign-in with Facebook oder Google oder irgendwie sowas.
Und genau deswegen, weil das ein Mandat ist, habe ich das Gefühl, naja, die sind da all-in. Also weiß man nie, ob das in 5 Jahren noch da ist und so, aber so den Mut beweisen sie damit auf jeden Fall, dass sie das wirklich allen Apps aufzwingen im Endeffekt.
Irgendwie glaube ich denn das nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum. Ich muss es, weil das ist so drin, dass man das Signing mit Google oder mit Facebook hat. Wenn sie das durchziehen, sage ich gut ab. Es hat viele Konsequenzen.
Ich glaube aber, also eigentlich ist es ja nichts anderes, als sie sind jetzt auch ein OAuth-Provider. So, sie sagen jetzt, wir machen das jetzt auch.
Cruise-Extensions.
Ja, genau. Und wir haben das jetzt hier überall eingebaut und dein Telefon weiß halt schon, wer du bist im Browser. Mhm. Das heißt, das funktioniert im Browser, das funktioniert in den Apps, weil wir haben Möglichkeiten, der App oder dem Browser zu sagen, in welchem Kontext wer du bist und dann kannst du dann auswählen, wie das funktioniert. Das ist ja schon mal gut, dass sie das machen können. Das kann ja Facebook nicht vernünftig auf iOS und auch auf Android nicht und sowas. Also, und das kann Google auch nicht richtig gut. Du musst ja dann rauslinken und dann wieder rein. Und sowas alles. Das heißt, das wird die beste OAuth-Experience sein, die du hast auf dieser Plattform.
Aber warum machen sie das jetzt? Ich möchte gerne eine Antwort haben. Also warum machen sie das jetzt? Hätten sie vor 3 Jahren auch machen können.
Sie wollen alle anderen vorführen, die groß Privacy und sowas rumschreien und die wollen sie vorführen.
Genau, das glaube ich nämlich auch, weil das haben sie schon seit mehreren Jahren, deswegen haben sie das dieses Jahr auch nicht gesagt. Sie haben davor schon immer gesagt, Privacy, 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 weil sie für sich erkannt haben und deswegen glaube ich auch nicht, dass es unbedingt nur gut ist, weil sie für sich erkannt haben, egal was unser Geschäftsmodell wird von mehr Privacy nicht beeinflusst, egal was wir da machen.
Für alle anderen aber schlecht.
Für alle anderen ist es aber schlecht und wir können uns damit absetzen. Das heißt, je mehr sie in diese Ecke gehen und je mehr Leistungen sie anbieten und Lösungen sie da anbieten, desto besser ist es für sie, vor allem auch jetzt bei diesem Feature wieder, weil das ja wieder einen Login-Effekt hat.
Ja, aber für mich, das ist der Login-Effekt, der mich stört. Weil dahinter sehe ich sofort das Szenario, das heißt, nächstes Jahr haben wir Sign-in with Google und Pay with Google. Das heißt, wir werden nochmal auch natürlich das Apple Pay, also dahinter ist OAuth, danach Payment, danach irgendwie noch etwas, was dich noch mehr reinbringt in dem Apple-System. Das ist.
Ja, aber die Leute, die im Apple-System sind, haben nichts dagegen, noch eine stärkere Integration zu haben.
Ja, ich glaube, dass sehr viele Leute variieren. Also, viele Leute, und zu den Kategorien gehören wir, können auch Sign-in with Google machen, auch auf iOS-Gerät. Hält dich
auch
keiner
davon ab, kannst du ja auch immer noch machen.
Nee, ist in der Tat. Aber ich habe den Eindruck, sie haben eine Intention, die größer ist und wir wissen nicht, welche.
Ich glaube, es wird zu einem Problem führen und ich habe ein ganz praktisches Problem tatsächlich damit und da hilft mir Sign-in with Google sehr gut und das mit Apple ist nicht so gut, glaube ich. Und zwar ganz tatsächlich B2B. Wenn du jetzt ein Firmentelefon bekommst und das ist ein iPhone, da loggt sich ja die wenigsten Leute, loggen sich da ja mit ihrem Firmen-iTunes-Account ein, sondern du loggst dich mit deinem persönlichen iTunes-Account ein. Und wenn deine Logins dann alle an deinem persönlichen Account hängen, wird das garantiert nicht so gern gesehen dafür, weil die möchten dann ja auch Kontrolle haben und sowas alles. Also, wisst ihr, was ich meine? Also da sehe ich noch echt ein Problem mit.
Das Problem hast du auch eigentlich grundsätzlich.
Ich glaube...
Aber mit Google kannst du das ja zum Beispiel wenn du G Suite hast, hat jeder einen Google-Account und dann kann er sich überall damit als Single Sign-On anmelden.
Also natürlich hat das viele Probleme, also Nachfolgeprobleme und das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und andere Anbieter werden um bestimmte Restriktionen rumarbeiten und dann muss Apple wieder nachbessern und all diese ganzen. Aber warum Apple das macht, ist für mich total offensichtlich, weil sie die Einzigen sind, die ein Geschäftsmodell haben, was eben nicht auf dem Tracking aufbaut.
Also ich finde es zum einen großartig, weil sie sich hinsetzen und sagen, so übrigens, diese Lösung, die auch seit 5, 6, 7, 8, 10 Jahren existiert, wir können es übrigens nochmal toppen. So, ne? Also das, wir können nochmal, wir bauen mal eben kurz was, mal eben kurz in Anführungsstrichen, was ihr hättet schon lange machen können, also diese Anonymisierung mit den random generierten E-Mail-Adressen, was halt ein echtes Problem ist, weil E-Mail-Adressen überall verkauft werden und man dann irgendwie Spam bekommt. Und sie öffnen einfach dieses Spiel nochmal neu. Sie öffnen einfach, sie machen diese Spielfläche größer und in dieser Kategorie Login with.
Aber ich würde diese E-Mail-Adressen da gerade mal so ein bisschen ausklammern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein tatsächliches Problem ist, weil die für die meisten Leute, also wie wenig Leute gibt es denn, wo die E-Mail-Adresse gar nicht public ist, weil du die nie irgendwo mal gepostet hast oder sowas alles. Das heißt, und ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal eine Spam-E-Mail gesehen habe.
Boah, aber ohne Ende.
Weiß ich nicht, Google Mail, das...
Ja, aber nicht. Naja, wie viele Mailinglisten ich wohl angeblich mal subscribed habe irgendwie und wo unsubscriben nichts bringt und so. Warum nicht einfach die E-Mail deaktivieren? Das ist ja doch klar. Schöner.
Also ich meine, E-Mail als Protokoll oder E-Mail generell ist einfach alt und eigentlich braucht ein Update in gewisser Art und Weise. Ich hätte gerne
das ist so seit 20 Jahren jede Firma, die damit um die Ecke kommt. Google Wave. Wir erfinden E-Mail neu oder so.
Nee, aber ne, dieses anonymisierte oder dieses E-Mail-Feature hätte ich halt gerne nicht in Sign-in with Apple, sondern in meinem E-Mail-Server. Ne, dass ich halt so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse habe und halt einfach Sign-in with Apple und dann redet Apple mit meinem E-Mail-Server, generiert diese Wegwerf-Adresse und ich kann sie deaktivieren. Und dann habe ich nicht mehr diesen Login. Vielleicht ist das die Iteration, die in ein, zwei Jahren kommt, aber wer weiß. Werden wir sehen. Aber ich finde es spannend, dass diese Kategorie, Apple kam so ein bisschen aus dem Nichts damit, machte diese Kategorie wieder auf und hallo, hier sind
wir. Ich glaube, wo ich dem Flo aber zustimme, ist, dass ich das Gefühl habe, das ist so ein Move von Apple, der nicht unbedingt sie besser dastehen lässt, sondern alle anderen schlechter geschäftlich. Genau. Und das ist eigentlich, finde ich, eher untypisch für Apple und hat so ein bisschen was, also ist so unter dem, das ist jetzt ganz zynisch formuliert, unter dem Deckmäntelchen, die User Privacy zu schützen, wird im Endeffekt allen anderen einer ausgewischt.
Ja, das haben sie auch gut inszeniert. Also
und,
das haben sie ganz frontal auch dargestellt.
Und deswegen
halt
finde ich
Kampfansage.
Genau, deswegen finde ich das auch mit der E-Mail nicht so, weil als sie das vorgestellt haben, die Grafik, falls du dich dran erinnerst, da war die E-Mail-Adresse, spielte gar keine Rolle, aber alle Friends und Likes und diese ganzen, die haben auch Wörter gewählt, die auf anderen Plattformen so tatsächlich benutzt werden, wo es ja um Sachen geht, die mal geshared wurden und die auch gerade letztes Jahr bei Facebook ja dieses Problem waren. Und da sagen sie, ja, das wollt ihr doch nicht, dass das andere Leute wissen. Das muss doch keiner wissen.
Nee, genau. Nein, also vollkommen richtig. So, ne? Also das ist nicht nur cool, aber ich finde es schön, dass wir diese Kategorien neu aufgemacht haben.
Was ich gut finde, tatsächlich, um dich ganz kurz zu unterbrechen, was ich gut finde, ist, dass die sind, glaube ich, die einzigen, die es machen konnten, also einen OAuth-Dienst zu etablieren, der einfach gar kein Feature hat, Daten rauszugeben, weil sie sagen, wir geben einfach keine Daten raus, es gibt einfach einen Identifier fertig. Die sind die einzigen, die es machen konnten, weil ich glaube, das gibt es auch schon, habe ich in den Kommentaren Hacker News dazu gelesen, aber was ist mit diesem Ding, da gibt es auch so ein OAuth-Ding, die machen genau das Gleiche. Das interessiert natürlich keine Sau, weil niemand da einen Account hat und deswegen und so ein OAuth-Dienst und deswegen sind ja Facebook und Google damit auch so stark und in manchen Bereichen, wenn du im Enterprise-Bereich bist, LinkedIn auch sehr stark, je nachdem, was du hast, oder im Developer-Bereich GitHub sehr stark als Single Sign-on-Provider. Aber es konnte niemand einfach von unten kommen und sagen so, wir sind jetzt deine Identität und wir geben nichts raus und damit verdienst du auch nichts. Das ist ja etwas, was du zusätzlich hast, um dein Produkt zu verbessern. Und ich glaube, Apple sind die Einzigen, die das machen können. Ich bin gespannt darauf, wie sie es implementieren.
Ja, auf jeden Fall. Und der zweite Punkt, was auch nur Apple konnte, ist Find Me. Mhm. Technologisch wahnsinnig spannend. Find My.
Das ist, wo die Geräte alle miteinander reden.
Dass die Geräte über Bluetooth-Beacon alle miteinander reden. Sie haben ein Riesennetzwerk weltweit. Und, so wenn ich das in den Docs richtig gelesen habe, ist es nicht auf Apple spezifisch, sondern potenziell lizenzierbar.
Also über Bluetooth läuft, glaube ich, und weil es vor allem auch geht, also Apple-Geräte machen das auch, wenn der Akku leer ist.
Genau.
Und da dachte ich mir auch schon so, hui, Aber gut, dass, also das ist auch, das war der zweite Wurf bei Apple, wo ich mir gedacht habe, auch im Nachhinein mit dem Lesen, wie das genau funktioniert, wo ich mir dachte, geil, dass das jemand gemacht hat. Also einfach, ja, weil das Engineering-technisch das einfach so ein geiles Ding ist.
Das Engineering ist geil, die Option ist geil, und wenn ich mir irgendwo ein Bluetooth-Beacon auf irgendwas draufklebe, auf mein Fahrrad, und sage, wo ist mein fucking Fahrrad, es wurde mal wieder geklaut, ist es potenziell möglich. Und also es
und sie haben halt wirklich alles veröffentlicht, wie es genau funktioniert, genau, und dass sichergestellt werden kann, dass nicht irgendein Rogue-Device dazwischen irgendwelche Informationen da injectet oder
so. Das ist so eine ganz neue Kategorie von Apple-Service, die bisher auch noch nicht so existiert hat in der Form. Ne? Das ist das erste Mal, dass es so ein bisschen in die Richtung, hey, das ist so ein Cloud-Service-Provider mit Hardware, und vielleicht werden wir doch mal so ein bisschen...
Ich glaube,
so
es geht voll in die HomeKit-Ecke.
Ja.
Ich glaube, da geht das dann richtig ab. Das wird lizenziert, das wird auf alles draufgepackt und alles kann getrackt werden.
Und es sind so kleine Buttons, und dann, wer hat das gesehen, dann kriegt der Hund auch noch so einen Tracker mit ans Halsband, und dann, genau, der Hund läuft den ganzen Tag durchs Haus, und dann weißt du immer, wo alle deine Sachen sind.
Also das hat das möchte auch nicht die Firma Teil. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Genau. Teil, große Firma in den USA, da möchte ich nicht unbedingt Teil sein. Und da ist Apple schon erbarmungslos dabei, andere Geschäftsmodelle kaputt zu machen.
Und das
aber ist super.
Wahnsinnig spannendes Potenzial, weil einfach diese Installationsbasis dieser Geräte einfach so riesig groß ist. Und es kann halt nur ein Apple und ein Google, und Apple war ja zuerst da.
Wir haben noch nicht über Swift UI
gesprochen,
was ich super interessant
Swift UI fand, und Catalyst. Thomas
kennt das sicherlich am besten.
Genau.
Also was ich da interessant finde, ist, du hast es gerade schon Catalyst gesagt, also letztes Jahr kam ja so in der Keynote die ersten Apps raus, die so von iOS portiert waren, und dann gab es diese ganze, irgendwie intern wurde das oder in Insiderkreisen wurde das dann Marzipan genannt, diese API, und alle haben im Endeffekt darauf gewartet, wann kommt das, wann wird das öffentlich, damit wir da auch drauf zugreifen können, und das Ganze ist dann jetzt halt unter dem Namen Catalyst rausgekommen. Okay, du kannst deine iOS-App nehmen und kannst die auf macOS zum Laufen kriegen. Ich fand nur interessant, dass das eigentlich nur so ein Stepstone ist hin zu der viel größeren Vision Swift UI. Einfach eine ganz andere, neue Herangehensweise, viel moderner, deklarativer, um für alle Plattformen Apps zu schreiben. Das ist für mich eine ganz große Vision, perfekt für so eine Developer-Konferenz. Und ehrlich gesagt finde ich, wenn Swift UI abhebt, dann ist Catalyst total egal, weil dann werden viele App-Entwickler einfach darauf umsteigen und das ganze Problem ist gelöst.
Ja.
TM.
Also ich glaube auch, Swift UI ist entweder, also Catalyst ist, ich glaube, so ein bisschen die Transitions der Brücke, also so eine gewisse Brücke, bis alle auf Swift UI umgestiegen sind. Bis dahin gibt es Catalyst noch.
Catalyst ist heute, Swift UI ist morgen.
Genau, aber also diese, also auch das, was man gesehen hat von den Entwicklern oder von den Entwicklern gehört haben, wo man alle da gesagt haben, so wow, yes, please. Also genau das wollen wir, also es schlägt ja auch ganz stark in diese deklarative React-Ecke, Komponentennummer, die sich ja auch auf die Good Parts haben sich bewährt, und die haben wir genommen und haben einfach modernes irgendwas dahingesetzt, auch mit dem entsprechenden Unterbau, ja, mit einer der stärksten Sachen bei der Apple Keynote, aus Entwicklersicht. So auch einfach so, das ist die nächsten 10, 15, 20 Jahre.
Aus Nutzersicht würde ich gerne nochmal etwas addieren, was sehr, sehr stark war und auch einen dominanten Platz hatte. Das war Fotografie allgemein und Apple. Ich finde, das haben sie einfach belegt. Das machen sie schon seit Jahren, aber alles, was sie dargestellt haben, was in der Foto-App passiert, was Fotografie und Leistung der Foto auf dem Hardware bedeutet für Apple, haben sie exzellent gemacht. Das ist ein Platz Nummer 1 in der Welt, haben sie sich so errungen. Auch wenn nur ein Huawei hat, angeblich auch gut. Aber das haben sie so richtig 10 Minuten lang. Zur Erinnerung, für uns ist es vielleicht wie Kino, wie wir das schauen. Aber sie sind in der Lage, immer auch Motive auszuwählen in diesem Kino, die einfach mindblowing sind. Rot ab für Foto bei Apple. Ja. Also Kreation ist es im Instagram, aber die Fotos werden vom Apple-Gerät, gemacht.
Ja, genau. Aber also ich glaube, das machen sie auch gut. Und im Endeffekt ist es so, das macht von den großen, also jetzt wenn wir da auf die Mobiltelefone gehen, macht das keiner schlecht. Ich glaube, es gibt keine, also es gibt wen, wenn du jetzt ein Pixel 3a nimmst und du nimmst ein iPhone XS und du nimmst ein Huawei, ich weiß gar nicht, wie die neuen heißen, P30, P40, irgendwas. Und P30 und dann nimmst du noch ein Samsung S10 oder sowas. Also du legst die Kameras nebeneinander und machst dann Fotos und sowas. Alles. Ich glaube, bei normalen, also wie ich das immer mitbekomme, ist, die Android-Geräte, vor allem das Pixel, ist viel besser, also was heißt viel besser? Ist besser,
in Klammern. Mein Punkt ist, und da ist Apple einfach super schlau, ist, ja, also sie haben nicht gesagt, wir haben die bessere Geräte oder die bessere
Fotos. Nee, aber sie inszenieren,
ja, genau. Sie inszenieren nicht Fotos, sie inszenieren diese Liebe an Fotografie. So, und das besitzen sie dadurch. Und das machen sie toll, das dokumentieren sie mit Videos dahinter. Die Videoaufnahmen sind auch super, mit das, was man in der App machen kann, mit alle Tools, die zur Verfügung gestellt werden. Und das ist ein Platz, was sich Apple jetzt genommen hat in den letzten 3 Jahren und richtig für das erste Mal 10 Minuten lang von den 2 Stunden auch drauf verbracht haben.
Und jetzt mache ich mal ganz kurz mein Plädoyer, weil ich denke, dass die Apple Keynote die beste ist, weil ich finde, dass das ganze Spektrum abgedeckt wurde. Also wenn ich mir jetzt so die Highlights der verschiedenen Keynotes angucke, dann finde ich halt einfach, dass bei der WWDC, da gab es den Hardware-Teil mit dem Mac Pro, da gab es den Service-Teil oder wie man es nennen will, mit dem Sign-in with Apple. Da gab es sowas für Technophile mit dem Find My Ding, wo einfach geile Innovation auf technischer Ebene ist. Und es gab wirklich was für Entwickler mit Swift UI. Und ich finde, da wurde einfach das ganze Spektrum abgedeckt. Während bei all den anderen Keynotes gab es halt ganz oft den Fokus auf einen Bereich, der war cool. Aber ich finde, daher ist für mich die WWDC die beste Keynote.
Ich glaube, die wird jedes Jahr sein. Das ist deine Glaubwürdigkeit, die als Nummer 1. Weil du vergisst immer solche Sachen wie Siri. Also ich kann mich an der Siri-Demo erinnern. Das zieht das Ganze runter.
Ich rede jeden Tag mindestens 5 Mal mit Siri, ohne dass ich Hey Siri sage. Meine Uhr geht immer los. Gibt definitiv viele Sachen, die ich nicht...
In dem Moment sprang sein iPhone an.
Ja, und die Uhr? Alle Geräte gehen los.
Alle Geräte gehen
ran. Gibt viele Sachen,
ran,
die ich nicht gut finde, auf jeden Fall. Aber rein von der Breite an Sachen, die in der Apple Keynote war, die exzellent waren, das ist das, was ich sehen will.
Aber dann mach gleich weiter. Platz 1 ist Apple.
Dann ganz klar Google, dann, auch wenn es mich ein bisschen schmerzt, ehrlich gesagt, Facebook. Und Microsoft fand ich halt zu ghetto, um ehrlich zu sein. Also da mit irgendwelchen Schalten in die Cubicles und irgendwie sowas in der Art, irgendwie
passt es genauso konventionell wie Florian.
Aber es ist
willkommen im Club.
Nicht so geil.
Florent, deine Nummer 1.
Nummer 1 Google, und der Grund ist wirklich sehr markante Verbesserung gezeigt. Also das Edge wurde demonstriert, Google Assistant großartig, Lens großartig. Deshalb verdienen sie an der Tiefe, nicht an dem Breite. Mhm. Deshalb verdienen sie Platz 1. Platz 2 eindeutig WWDC, die Breite und was gezeigt wurde, war viel besser als letztes Jahr. Nummer 3 Bild, weil ich immer auch die Keynote von Satya Nadella toll finde. Aber die Werbeveranstaltung vom Facebook war nicht gut genug, und eigentlich haben sie gewartet, um das Wichtigste vorzustellen, das war Libra, und das haben sie nicht ausgepackt, deshalb alle waren enttäuscht.
Flo?
Ja, da kann ich mich fast ganz anschließen, und zwar, also ich fand auch Google am besten, einfach weil Wow-Faktor war für mich da am höchsten, da dachte ich mir so, hui, das ist gut, und das gibt's jetzt schon, und das war richtig, richtig gut. Zweiter Platz auch Apple, weil mir der Mac Pro, sehr, wie gesagt, habe ich ja gerade schon ausgeführt, sehr gut gefallen. Und ich fand auch die anderen Sachen gut. Ich habe immer nur so ein Gefühl, ist ein Pet-Peeve von mir, ne? Aber Apple-Keynotes wären für mich besser mit leicht weniger enthusiastischen Zuschauern. Also das erzeugt bei mir im Kopf so eine Dissonanz, wenn Leute bei Sachen, wo ich das vielleicht nicht finde, dass sie so großartig sind, dass die Leute so total aus dem Häuschen sind, und dann bin ich mir immer nicht sicher. Das ist wie beim Fußball. Und dann fühlt sich das so fast an. Vielleicht bin ich auch einfach nur mit Technologie insgesamt nicht auf so einer emotionalen Ebene. Aber das kann auch sein.
So gefühlskalt hat.
Ja, ich bin unkonservativ. Oh Gott. Auf Platz 3 würde ich auch Facebook sehen. Microsoft sehen, ja. Weil für mich waren da mehr Sachen bei, die interessant sind, also die auch spektakulär waren und was aber auch sehr iterativ, was Thomas ja schon sagt zu Apple, finde ich bei Microsoft viele Themen da, die wir letztes Jahr genauso gesehen haben. Platz 4 Facebook, aber nur knapp dahinter, weil da fand ich auch viele Sachen gut, dass sie die Apps kleiner machen, dass sie End-to-End-Encryption jetzt überall einbauen und sowas. Also das macht auch Sinn, aber Facebook hatte für mich das Problem, das hätte auch in einer Viertelstunde vorbei sein können. 10 Minuten vielleicht. Den 10 Minuten Content. Und du selber, Matze?
Microsoft als
erster Platz. Klar. Google auch bei mir auf Platz 1, einfach weil sie Dinge gezeigt haben und auch einfach, Laurent, du hast es so schon gesagt, sie haben einfach eine Tiefe gezeigt, aber dann halt auch irgendwie links und rechts nochmal geguckt, also diese ganzen Demos mit den Medizinern, was halt irgendwie noch darüber hinaus möglich ist und was sie halt auch noch machen und vorantreiben. Und es wirkte einfach bombastisch so und es wirkte wie ein wirklich großer Fortschritt in dem, was sie machen, in dem, was sie können, technologisch. Also wo sie selber überrascht sind, so, mein Gott, so wir können jetzt auf einmal Edge und wir können Federated Learning machen. Was das so eine ähnliche Perspektive bringt wie Find My, einfach auf diese riesige Masse. Knapp dahinter Apple, das Mac Pro Release ist faszinierend, was sie dann doch irgendwie so rausholen und einfach mal so machen. Und diese ganzen Feinheiten mit Find My, mit Swift UI ist eine wahnsinnig starke Perspektive. Und dann relativ weit dahinter würde ich Microsoft nennen. Also Microsoft war schon ziemlich weit abgeschlagen, finde ich. Weil sie einfach Bestehendes besser gemacht haben, aber nicht die großen Schritte gemacht haben wie die anderen. Was aber auch daran liegt, dass sie halt einfach durch diesen großen Wust geht das vielleicht auch unter. Und die Präsentation fand ich halt auch irgendwie so ein bisschen, wie du sagtest, so auf einmal bin ich hier, auf einmal bin ich da. Es wirkte nicht rund genug, fand ich. Es wirkte dann irgendwie ein bisschen störend. Und Facebook am Ende, weil ich es ihnen nicht abkaufe und sie sich erst beweisen müssen. So, und ja, dadurch, dass sie, glaube ich, Themen rausgestrichen haben durch diesen Privacy-Fokus, hätte man es tatsächlich in einer halben Stunde machen können. Die Sachen, die sie gezeigt haben, waren nett, waren cool, aber irgendwie dann auch, und ich meine, letztendlich ist Facebook halt auch ist Facebook Software und Messenger und bauen halt kein Mac Pro, also auch nicht so beeindruckend.
Wir sind viel, viel mehr Einigung als letztes Jahr.
Ja, verdammt.
Schade. Außer, dass ihr drei alle schade falsch liegt.
Wie können wir uns denn jetzt noch streiten? Verdammter Mist. Aber im Vergleich zum letzten Jahr, war dieses Jahr stärker als letztes insgesamt?
Ja.
Über alle vier?
Nein, über alle vier nicht, aber...
Doch. Es geht, also ich finde insgesamt, ja.
Die Umstände waren leicht anders.
Ja.
So. Deshalb, dieser Ranking ist super. Sprich die Realität dieses Jahres.
Was fehlt euch? Was hat euch gefehlt? Gab es irgendwas, wo ihr sagt, so, das hätte ich mir jetzt noch gewünscht? Also du hast gerade lieber... Nee,
für mich, ich fand es ein bisschen komisch, dass ein Monat vor der Keynote von Apple wird Stadia vorgestellt. Danach Libra wird ein Monat nach der F8, also große Ereignisse, das Apple TV Plus wurde auch wieder so ein Monat davor. Also es gibt Keynotes vor und danach. Ich habe lieber, wenn alles geballt in eine Kino gebracht
wird. Meinst du, es ist so ein bisschen, wir wollen uns nicht, wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, ob es so durch die Decke geht und wollen das nicht in diesem Gesamtkontext dann
ziehen? Nee, ich glaube, dass die Themen sind zu wichtig, dass sie ihn vielleicht auch nicht einen Platz von 10 Minuten bekommen. Für mich nur als Konsumenten von Keynote habe ich gern in 2 Stunden alles zusammengefasst.
Ja, das sehe ich auch so. Das sind einfach die Themen, wo sie sagen, so, das ist wichtiger als dieses Event. Und zum Beispiel, man muss auch ganz ehrlich sagen, Apple TV Plus und so, das hätte ja auch überhaupt nicht auf die WWDC gepasst. Nee, also da hättest du ja dich echt strecken müssen, damit du dann Developer-Thema irgendwie da reinbekommst. Und Libra dagegen hätte da voll reingepasst zur F8, haben sie nicht gemacht, weil wollten sie den Impact haben und wenn du das halt mitverkaufst als eine von diesen ganzen Sachen, hättest dann gehst du da runter.
Ja. Hast du Libra gemacht bei der F8, niemand hätte den Rest zugehört, weil das Ding ist zu schlau, zu groß, zu fantastisch ausgedacht.
Keiner hätte über
Deswegen gibt es ja dann auch nochmal eine eigene Präsentation fürs iPhone. Deswegen haut Apple ja nicht das iPhone in die WWDC.
Genau.
Absolut.
Super. Damit haben wir es auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, sag ich mal.
Vielen Dank fürs Kommen, Laurent.
Vielen Dank fürs Kommen,
Flo. Danke.
Thomas. Ja, wir machen das ja quasi berufsmäßig. Berufshalber schon fast. Falls ich heute ein bisschen komisch klinge, liegt das daran, dass ich hier die ganze Zeit so ein Mikrofon halte, wie so ein, wie Dieter Thomas Heck in seinen besten Tagen.
Dieter, der Thomas, der Heck.
Und das wird alles in der Post gefixt.
Wir hoffen, dass diese Folge natürlich möglichst schnell in eure Arme kommt und dann geloben wir natürlich auch Besserung für nach der Sommerpause. Dass wir dann da mal ein bisschen regelmäßiger zusammenkommen. Und da gibt's, ist ja eine Menge passiert, seitdem wir das letzte Mal geredet haben.
Du bist ja jetzt im Urlaub, glaube ich.
Ich bin ja im Urlaub, ja. Ich hole mir von Laurent noch ein paar Urlaubstipps. Nee, ab nächsten Freitag.
Nächsten Freitag.
Ja. Ja, ich meine die Nouvelle Aquitaine. Und dann, weiß ich nicht, falls du da was kennst. Irgendwas, was ich mir unbedingt angucken muss. Und dann.
Das ist so, wie wenn man irgendwem erzählt, so, ah ja, ich komme aus Hamburg. Ja. Hey, kennst du den? Irgendwie
so, genau. Deswegen habe ich auch noch drauf angespielt, ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hatte viel Spaß und freue mich, mich mit euch gestritten zu haben. Also gestritten geht ja, also so schlimm war es ja heute nicht. Hoffe darauf, dass wir das nächstes Jahr wieder spätestens wiederholen.
Wenig Sprengstoff hier heute, wenig Sprengstoff. Ja. Super.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.